Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ein Wiederaufstieg kann sich ganz unterschiedlich gestalten. Während sich der Hamburger Sportverein schwer tut und gestern beim 0:5 in München noch gut bedient war, mischt der erste FC Köln munter in der Bundesliga mit. Die Kölner haben schon 7 Punkte geholt und feierten gestern ein spektakuläres Last-Minute-Comeback in Wolfsburg. Das streichelt die Kölner Fußballseele, die bekanntermaßen für positive Signale immer empfänglich ist. Das sind unsere Themen. Kölsche Glücksgefühle, gnadenlose Bayern und die Verfolger. Borussia Dortmund ist stabil und Bayer Leverkusen macht sich ganz offensichtlich unter dem neuen Trainer auch auf den Weg. Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, hat gestern den HSV gesehen und befand, der HSV ist aktuell nicht Bundesliga-reif. Ein herzliches Willkommen auch an Julian Wolf, Kollege von der Welt, für die Bayern zuständig dort, für die Nationalmannschaft, erfolgreicher Buchautor, Bestseller-Autor sogar. Und er glaubt, man weiß noch gar nicht, wo die Bayern wirklich stehen. Ein herzliches Willkommen an den Sportdirektor des 1. FC Köln, an Thomas Kessler, der erzählt hat, den Schmerz abzusteigen möchte und muss ich nicht noch mal erleben. Und das kann ja auch ein Antrieb sein. Und ein herzliches Willkommen an den Kollegen vom Kicker, Jim Decker, arbeitet schon seit rund 10 Jahren dort, ist in den letzten Jahren zuständig für den 1. FC Köln und glaubt, vielleicht sind die Kölner sogar noch besser, als sie momentan glauben. Herzlich willkommen nochmal an die Runde. Thomas, der Kölsche an sich neigt ein bisschen zur Übertreibung. In diesem Sinne mit Augenzwinkern gefragt, wird schon die Meisterfeier geplant?
Naja gut, die Leute haben sich sehr darüber gefreut und die Menschen in Köln, dass wir wieder zurück in der Bundesliga sind. Und wenn wir natürlich positiv in die Saison starten, dann finde ich, sei es ihnen auch gegönnt, dass sie sich darüber freuen.
Warum findet sich der 1. FC Köln so schnell, so gut zurecht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass unser Trainerteam da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, auch in der ganzen Vorbereitung schon. Das hat sich schon angedeutet, dass die Mannschaft sich da gut zusammengefunden hat. Wir haben viel auf dem Transfermarkt gemacht jetzt im Sommer. Und mit einem neuen Trainerteam ist das natürlich immer nicht ganz so einfach, sich dann auch schnell zu finden. Aber ich finde, da ist herrscht eine sehr gute Kommunikation zwischen dem Team und auch dem Trainerteam. Und das ist schön, dass das jetzt die ersten Früchte erntet.
Sie sind seit über einem Vierteljahrhundert beim 1. FC Köln. Ist der FC, wie er ja genannt wird, ein Lebensgefühl?
Ja, also ich glaube, für jeden Kölner ist das natürlich ein Lebensgefühl. Ich glaube, Köln insgesamt ist ein Gefühl. Jeder, der schon mal in dieser Stadt war, der wird spüren, dass es da schon ein bisschen anders ist. Die Leute sind sehr nahbar, man kommt schnell mit Menschen ins Gespräch. Und wir als 1. FC Köln wollen das natürlich auch verkörpern und geben das natürlich auch gerne an die Stadt zurück.
Lothar hat ja auch in den ganz großen Zeiten beim 1. FC Köln gespielt. Wie packt dich eigentlich diese Stadt und dieser Verein? Du bist ja auch ein lebenslustiger Mensch.
Erstens mal habe ich viele Freunde in Köln, bin häufig in Köln, war auch letzte Woche beim Länderspiel in Köln. Und der Kölner natürlich, gerade wenn es um FC geht, das ist Religion. Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, ein Spiel gewonnen, sind sie Meister, einmal geht es nach unten. Also es gibt nur Extreme. Ja. Und das hat aber mittlerweile aufgehört. Und das ist vielleicht auch ein Ding, das so eine kleine Erfolgsformel ist. Ja, es wird weniger über die Siege gesprochen, sondern man nimmt es so, wie es ist und übertreibt nicht gleich. Also ich höre nicht mehr da jetzt, was wir im Endeffekt wissen aus der Vergangenheit. Der FC Köln, 7 Punkte nach 3 Spielen, jetzt träumen wir von der Champions League. Das hätte man vor 2, 3, 4, 5 Jahren noch gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen ruhiger geworden um den Verein und das tut dem Verein gut, auch über den Trainer. Wir lesen nicht mehr so viel über den Trainer, wie wir über frühere Trainer gelesen haben. Es ist ruhiger und ich glaube, das trägt dazu bei, dass man in Köln dann eben sich auf das fokussiert, nämlich von Spiel zu Spiel ja, Höchstleistungen zu bringen. Und bisher haben sie dreimal überragend, überzeugend gespielt. Auch gemerkt gestern bei diesen 3:3 Unentschieden, hey, da steht eine Mannschaft, eine Einheit auf und neben dem Platz. Und dieses gemeinsame Gefühl, ja, ist eigentlich immer dafür verantwortlich, dass man eben solche Ergebnisse und solche Energieleistungen auf den Platz bringt.
Jim, wie gut sind die Kölner denn? Du hast ja dich zitieren lassen damit, dass sie selber noch gar nicht genau wissen, wo das Limit sein könnte.
Ja, also ich glaube schon, dass sie ziemlich gut sind. Und ich meine, wenn man sich jetzt ansieht, auch gegen welche Mannschaften jetzt schon die Partien absolviert wurden, da ist dann Mainz dabei, die spielen europäisch, da ist Freiburg dabei, die spielen europäisch und Wolfsburg, die wollen gerne europäisch spielen. Und dann kommt der 1. FC Köln so als Bundesliga-Aufsteiger daher, ja auch aus einer echt schwierigen Zeit, wenn man noch an die Transfersperre denkt, die jetzt ja erst im Januar quasi ausgelaufen ist mit dem Abstieg. Und dann kommen die daher und ja, fegen dann da einmal so ein bisschen auch die Erwartungen durcheinander. Ich glaube schon, dass da, ja, so wie Thomas auch gesagt hat, wahnsinnig gut das am Anfang aus ineinander gegriffen hat. Aber dass man natürlich noch gar nicht absehen kann, was daraus vielleicht noch werden kann. Weil wir sind erst am Anfang der Saison. Wenn das jetzt schon so gut ineinander greift, was passiert denn, wenn da noch sich ein paar Sachen noch besser ineinander greifen?
Ja.
Warum nicht, ja?
Wir werden es versuchen zu ergründen. Transfersommer war interessant. Nicht nur das, der Trainer ist ein spannender Typ, finde ich, Kwasniok. Ein Wort und der Quervergleich liegt ja irgendwie nahe, auch zum HSV, bevor wir uns dann noch intensiver mit dem 1. FC Köln beschäftigen. Du warst gestern im Stadion. Lothar hat gesagt, nicht Bundesliga-reif. Wie fällt dein vorläufiges Urteil nach 3 Spieltagen aus?
Genau so. Support der Fans erstklassig gestern vom HSV auswärts, muss man sagen. Leistung der Mannschaft oder Leistungsvermögen, das finde ich eigentlich das entscheidende Wort beim HSV. Im Moment würde ich sagen, nicht erstligareif. Mhm. Stefan Kunz hat ja gesagt, also Geduld haben bis April, Mai.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Finde ich schwierig, den Satz. Ich verstehe ihn. Natürlich sind Spieler dabei, im Gegensatz zu Köln, sehr spät gekommen, erst nach der oder in der Länderspielpause. In Köln hatte man die Zugänge vorher schon. Zugänge, die den deutschen Fußball größtenteils kennen, beim HSV nicht. Hat man sich ja in England bedient. Per se vielleicht kein Nachteil. Aber wenn wir es gegeneinander schneiden, merkst du im Moment, dass da die Dinge eben noch nicht so greifen. Und ja, im Moment fehlt mir die Fantasie, wie der HSV die Klasse halten will. Kommen wir nachher wahrscheinlich.
Ja, absolut. Manchmal verlaufen ja dann die lebens- und sportlichen Lebenslinien dann auch wieder übereinander. Wir werden es sehen, die Saison ist noch jung, das haben wir besprochen. Aber wir können auch nur über das sprechen, was wir bisher wahrgenommen haben. Und da, Julia, heute für Social Media mal wieder zuständig, Julia Lammert. Was erwarten denn die Fans vom 1. FC Köln?
Ja, wir haben eine Umfrage gemacht bei uns auf skysport.de. Aber Patrick, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere FC-Fan gestern gleich nochmal den Handy-Hintergrund geändert hat. Und zwar in eine gestrige Momentaufnahme. Wir können mal reinschauen. Der FC gestern zwischenzeitlich mal Tabellenführer gewesen vor dem Topspiel am Abend. Das ist natürlich ein Bild, das ich gerne dann auch einprägen darf aus Köln-Sicht. Und nach diesem 7-Punkte-Start, das haben wir natürlich zum Anlass genommen, um unsere User zu fragen, was trauen Sie dem 1. FC Köln denn zu nach dem besten Start seit der Saison 16-17? Und natürlich gibt es die Wünsche nach der Champions League, nach der Europa League, aber ich muss sagen, die meisten treten erstmal auf die Bremse, heben noch nicht ab. Wir sehen hier ganz gut die Kommentare. Schneiserkit sagt, wenn wir uns einpeilen zwischen Platz 10 und Platz 13, bin ich rundum zufrieden. Und viele sagen auch, solange wir in die Top 10 kommen, ist das doch eine super Rückkehrersaison. Also für alle Köln-Fans, die es noch nicht getan haben, gerne auch teilnehmen an unserer Umfrage. Gerne vorbeischauen auf skysport.de.
Dann sehen Sie mal, Thomas, die Fans ganz brav, ne? Dämpfen auch schon die Erwartung.
Also sie hören offensichtlich gut zu, was ich in den Interviews nach den Spielen sage. Also natürlich, das ist jetzt aber auch keine Floskel, sondern man muss sich die Spiele dann auch mal im Vereinzelnen anschauen. Also in Regensburg hätten wir fast verloren und wären gegen den Drittligisten aus dem Pokal ausgeschieden. Hatten wir sehr emotionale Momente in der Nachspielzeit, auch in Mainz mit einer roten Karte auf dem letzten Drücker das Spiel gewonnen. In Freiburg war es dann schon sehr überzeugend, auch überraschend überzeugend, glaube ich, auch für die Freiburger dann bei uns zu Hause. Und auch gestern war es ein Hin und Her. Also wir hätten jetzt auch sitzen können, vielleicht mit einem, zwei oder nur drei Punkten. Und jetzt sitzen wir mit sieben hier, das ist schon okay, aber die Saison ist noch sehr, sehr lang.
Wir hätten Sie auch gerne mit drei Punkten hier gesehen, aber jetzt mit sieben talkt es sich natürlich noch leichter. Und wir haben es ja schon angedeutet, der SC FC Köln verfügt über Steher, über Comeback-Qualitäten. Stefan Graf ist aktuell im positiven Sinne eine Drama-Queen.
Kaum ein Club.
Klar, bekommt man die Euphorie auch in der Stadt mit.
Hat ein derart emotionales Umfeld.
Ja, ist natürlich gerade schön.
Wie der erste FC Köln. Und die Euphorie ist nach dem völlig verrückten Spiel in Wolfsburg mit Sicherheit kein bisschen kleiner geworden.
Das ist ja unfassbar! Arnold Ballert! Wolfsburg! Wieder Führung!
Ja, das Verrückte ist natürlich so, diese Haltung dieser Mannschaft.
Sie geben einfach nicht auf.
Ache legt ab für Kaminski! Tor! Tor! Das ist doch nicht zu fassen! Das 3:3!
Ja, war doch toll für alle.
Zu Beginn der Mannschaft eins mitgegeben, der Fußball wird immer unberechenbar bleiben in Bezug auf das Ergebnis, aber wir wollen berechenbar bleiben in die Art und Weise, Fußball zu arbeiten über 90, 95, 100 oder 110 Minuten.
Der FC führt!
Und das setzt sie einfach famos um.
Und dafür gibt es neben Taktik und Mentalität noch einen weiteren Grund.
Wir haben einfach eine unheimliche Kaderbreite, besonders auch im Angriff, die wir uns immer wieder zunutze machen können und hinten raus dann einfach ja, dem Gegner nochmal wehtun können.
Und das
Köln rastet aus, Johannesson!
Als Aufsteiger. Mit einem neuen Trainer und einem von Sportdirektor Thomas Kessler mehr oder weniger komplett umgekrempelten Kader. Kessler hat Mut bewiesen im vergangenen Transfersommer und bislang wird dieser Mut belohnt.
Ja gut, wir sind ja auch gerade dabei, uns immer noch zu finden, weil wir sehr, sehr viele neue Spieler sind. Aber ich glaube schon, dass wir ein sehr, sehr hohes Engagement in der Mannschaft haben, hart zu arbeiten, besser zu werden. Diesen Konkurrenzkampf, den wir auch auf vielen Positionen haben, der macht uns einfach besser.
Und wenn dann noch gute Ergebnisse dazukommen?
Gute Ergebnisse helfen natürlich immer. Die Frage wird sein, wie gehen wir miteinander um, wenn wir auch mal schlechte Ergebnisse haben. Und dann wird es sich zeigen. Aber klar, momentan gibt es nichts, wo man sagen kann, das passt irgendwie nicht. Deswegen den Moment genießen. Selbstvertrauen daraus ziehen und weiter hart arbeiten, dass diese Phase möglichst lang anhält.
Klingt nach einem guten Plan. Und wenn das gelingt, träumen Sie in ein paar Wochen von Europa. So ist das eben bei einem derart emotionalen Club wie dem ersten FC Köln.
Wo der Trainer aktuell ein Trikot trägt. Wer hatte eigentlich die Idee dazu?
Ich glaube, das war Lukas' Idee. Ich habe ihn irgendwann in dem Trikot gesehen und hat er mir gesagt, ja, das werde ich jetzt auch bei den Spielen tragen.
Und steht ihm?
Finde ich schon, ja.
Ja. Trägt er weiter?
Gehe ich von aus. Also ich habe mit ihm jetzt nicht darüber gesprochen, ob er das beim nächsten Spiel auch machen wird. Aber ich glaube, es gibt aktuell ja keinen Grund, das zu verändern.
Und das schlägt hohe Wellen. Ne? Wir haben den Bundestrainer jetzt bei der Reise gefragt, ob er auch bald im Trikot trainiert. Und Kimmich saß neben ihm, er fand die Idee gar nicht schlecht. Also soweit hat das schon dieses Trikot gebracht, dass wir auch den Bundestrainer da fragen.
Ne? Jetzt greife ich auf die Erfahrung von Lothar Matthäus zurück. Mir kommt natürlich in den Sinn der blaue Pullover einstmals von Udo Lattek Ende der 80er Jahre. Damals dann als Glücksbringer so lange getragen.
Den hat er lang getragen, ja. Den blauen Puma-Pullover. Aha. Ja, richtig. Mittelblau, hellblau eher wie dunkelblau. Aber ja, wenn man an irgendwas glaubt und es bringt Glück und es ist eine Serie. Und bei Udo war es ja im Endeffekt auch so, dass er den nicht abgelegt hat, weil es eigentlich gut gelaufen ist. Und das war so das Markenzeichen des Erfolgs beim FC Köln. Nicht nur der Geißbock.
Nicht nur der Geißbock, absolut. Wenn wir jetzt vom Trikot mal abgesehen über Kwasniok nachdenken, warum passt er nach aktuellem Eindruck so gut zu diesem emotionalen Club?
Ich würde sagen, weil er sehr nahbar ist, erstmal für die Leute drumherum. Weil das jemand ist, der sich, glaube ich, nicht scheut mit dieser Stadt, der er auch eine Verbindung hat, glaube ich, von der Familie her. Da einfach in Kontakt zu treten und auch mal hinzugehen, im Trainingslager Kölsch zu zapfen, das ist etwas, das braucht der Kölsche, da so hinzugehen und das zu machen. Und weil er natürlich andererseits, ja, ich würde sagen, er ist keine Euphoriebremse, zumindest keine besonders gute. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, nach dieser Zeit, wo jetzt doch relativ wenig Euphorie dann auch vorhanden war, einfach vielleicht auch mal ein bisschen die gute Stimmung laufen zu lassen. In dem Wissen natürlich, Lothar hat eben von Ruhe gesprochen, ich würde fast eher sagen Realismus, dass man natürlich ganz genau weiß, okay, das kann auch ganz anders laufen, aber wir können jetzt auch mal, wenn das läuft, das einfach laufen lassen, ohne das künstlich schlecht zu reden.
Ja, ich finde das ja eigentlich auch herrlich, ne? Also dass es diese Clubs gibt, wo einfach auch ein bisschen was passiert. Ich weiß, was Lothar meint, man darf das nicht ausufern lassen, aber diese Stimmung, die Wucht, die so ein Club wie Köln erzeugt, das ist doch eigentlich das, was wir auch wollen.
Ja, total. Und das mit, weil du ein Trikot trägst, jetzt an der Seitenlinie holst du ja erstmal noch keinen Punkt. Ja. Aber es strahlt ja was aus. Also 100%iges Commitment zum Club, 100%ige Identifikation. Ich glaube, als er kam, hat er um Hilfe bei der Wohnungssuche gebeten auf einer PK. Das sind so Sachen, Nahbarkeit, hast du gesagt. Von München aus betrachtet, echt aus der Ferne, ich bin nicht nah dran, aber das spürt man irgendwie, ja, dass das ein Trainer ist, der zu diesem Club passt. Das spürt man sogar aus der Ferne. Und bevor man auf taktische Details kommt, alles wichtig, aber ich finde, das ist immer die Basis, dass du jemanden hast, der wirklich die sowohl die Mannschaft, aber auch die Leute in der Stadt erreicht, die fühlen, das passt zu unserem Club.
Große Trainer des 1. FC Köln wie Daum waren auch immer sehr emotional. Auch Baumgart war ein sehr emotionaler Typ. Würdest du diese Vergleiche schon ziehen oder sind die noch verfrüht?
Er ist sehr emotional, das war er schon in Paderborn. Auch sehr erfolgreich in Paderborn, gut gearbeitet. Hat auch damals für Max Kruse sich stark gemacht, das hat dann nicht so gematcht. Aber er ist jemand, der auch ein bisschen Risiko eingeht, der große Umbruch. Natürlich braucht man Glück, auch Fachwissen und ein bisschen Glück bei den Transfers. Es waren gestern, ich habe heute mal nachgeschaut, 9 Spieler, die 2025 verpflichtet worden sind, waren gestern irgendwie auf dem Platz gestanden, von Anfang an oder eingewechselt worden. Und da muss man sagen, dass es sehr wichtig ist. Und das hat Leverkusen so ein bisschen auch vorgemacht. Köln hat keinen, oder Leverkusen hat keinen viel größeren Umbruch wie der FC Köln in dieser Sommerpause gehabt. Aber Leverkusen hat es mit Xabi Alonso vor 2 Jahren vorgemacht, sehr früh die Transfers gezogen, dass man gemeinsam die Vorbereitung durchziehen kann. Dass eben nicht jetzt Spieler eine Woche oder am letzten Tag des Transferfensters gekommen sind und dann muss man sie 2 Monate integrieren. Die waren eigentlich irgendwie gefühlt alle von Anfang an integriert und die wissen alle, was sie zu tun haben auf dem Platz. Und es sind ja nicht nur die ersten 11, sondern es sind ja auch die Spieler, die reinkommen, wie man gestern gesehen hat, dass die zünden.
War das bewusst so gemacht, also die Transfers früh klar zu haben?
Hey, wir mussten ja zweigleisig planen. Es war ja lange nicht klar, ob wir tatsächlich in die Bundesliga aufsteigen. Und wir hatten schon klare Ideen im Kopf. Und bei mir war es ja so, dass ich 2 Wochen vor Beendigung der Zweitligasaison in den neuen Posten gekommen bin. Und dann haben wir natürlich zweigleisig geplant.
Genau, als
Sportdirektor dann und in Hauptverantwortung. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was machen wir, wenn es dann in die Bundesliga geht. Und dann war natürlich der ein oder andere Kandidat, mit dem wir schon im Austausch waren, die eine Ausstiegsklausel hatten. Und dann musste man frühzeitig zugreifen, weil natürlich klar war, dass auch viele andere Clubs mit den Spielern in Kontakt standen. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage des Marktes. Ist ja auch keine Frage. Also der ein oder andere Spieler hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, bei Raff Vandenberg waren wir fast 3 Wochen lang in Verhandlungen mit Middlesbrough über den Transfer. Also es ist nicht immer so, dass es so ein Wunschszenario ist. Man geht ins Gespräch und 2-3 Tage später hat man eine Einigung, sondern das zieht sich dann auch mal. Aber sicherlich gebe ich Lothar da absolut recht. Es ist für den Trainer immer einfacher, umso früher in der Vorbereitung die neuen Spieler da sind, umso besser kann man eben auch zusammenwachsen.
Haben Sie da selber schon vielleicht im Vorgriff auf eine mögliche Beförderung schon so einen, ich will nicht sagen Schattenkader, aber doch den einen oder anderen Kandidaten so im Kopf gehabt, dass Sie dann zuschlagen konnten, bei Johannesson beispielsweise?
Ja, natürlich macht man sich Gedanken darüber. Man ist auch permanent im Austausch. Auch in meiner alten Rolle war ich mit Beratern im Austausch und ich wusste natürlich schon, was auf dem Markt auch passiert. Man hat schon gemerkt, natürlich ist der 1. FC Köln auf dem Markt auch interessant, weil darüber sprechen wir ja gerade. Der Club hat eine große Strahlkraft, wir sind ein Traditionsverein, wir haben eine schöne Stadt, ein großer Standort. Aber natürlich musst du das dann alles in sportlichen Erfolg ummünzen. Aber das ist schon so, wenn wir mit Spielern in Kontakt sind, dass das natürlich schon ein Faktor ist. Nur es war dann ehrlicherweise auch sehr wichtig, dass wir mit Lukas Kwasniok den Trainer dann auch hatten, Weil wir haben jetzt zwei Spieler verpflichtet, ohne dass der Trainer feststand. Das war ein sehr vertrauensvolles Verhältnis auch zu den Beratern. Das muss man auch klar sagen. Weil Lothar, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war. Wenn du irgendwo hingewechselt bist, wolltest du auch mal mit dem Trainer sprechen. Und es ist natürlich nicht so einfach, wenn du sagst, naja, wir sind gerade noch in der Rekrutierungsphase. So, und dann haben wir zwei Transfers ohne Lukas gemacht. Und bei den anderen war es natürlich schon wichtig, dass die Spieler auch die Möglichkeit hatten, dann mit dem Trainer zu sprechen.
Wie ist denn so der erste Kontakt zu so einem wie Kwasniok, den man ja eben als sehr gewinnt, auch als impulsiv, als emotional wahrnimmt?
Also unser erster Kontakt war, also der erste Kontakt zwischen uns war tatsächlich so, dass ich ihm eine WhatsApp geschrieben habe und ihm gesagt habe, ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Und dann hat er mich tatsächlich 5 Minuten später zurückgerufen. Mhm. Da war ich aber gerade in einem Termin und habe ihm nur geschrieben, ich muss dich gleich zurückrufen, dann haben wir telefoniert. Ja, und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Aber da ist er nicht im Trikot gekommen, sondern er war, glaube ich, fast so ähnlich gekleidet wie Lothar heute.
Gut, ja, das ist so gut gekleidet.
Ja,
gut,
sehr
gekleidet.
Selbstverständlich. Ja. Das war schon der erste Pluspunkt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und wie ging es dann weiter?
Ja, wir haben lange zusammengesessen im ersten Gespräch. Das hat fast 5 Stunden gedauert, das hatte ich schon mal erzählt. Das war wirklich so, dass man da lange in Gesprächen war und über viele Themen gesprochen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir nochmal auseinander, schlafen beide nochmal eine Nacht oder zwei drüber. Und dann schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist, dass wir uns ein zweites Mal treffen. Ich habe natürlich auch noch mit anderen Kandidaten gesprochen und dann haben wir uns mit Lukas auch dann ein zweites Mal getroffen. Ja, und dann waren wir uns einig, dass das eine gute Idee ist, dass Lukas unser Trainer wird.
Haben Sie Friedhelm Funkel noch mal um eine Einschätzung gebeten?
Nein, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also Friedhelm war sehr, sehr wichtig für uns und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er als unser Partner dann eben uns über die Ziellinie gebracht hat. Ich habe mit Friedhelm da auch sehr offen drüber gesprochen, wie jetzt die Rekrutierungsphase aussehen wird zum neuen Cheftrainer. Dann hat Friedhelm mir ja relativ schnell gesagt, er kann das komplett nachvollziehen, aber dann steht er nicht zur Verfügung. Und es ist nicht so gewesen, dass wir uns danach noch ausgetauscht haben, aber ich habe mit ihm im Nachhinein auch noch mal telefoniert und er hält es auch für eine gute Idee.
Welche Idee steckt nach deiner Einschätzung hinter dieser Kaderplanung? Sind ja durchaus auch Spieler weggeschickt worden, ne? Also ein Paccarada beispielsweise, auch andere Spieler, die ihren Teil oder Anteil am Aufstieg haben.
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Eine, was wir schon gehört haben, ist Mut. Ich finde, da ist durchaus Mut drin, eben auch Spielern wie zum Beispiel Ragnar Ache oder Isaac Johannesson, die in der Bundesliga sich noch nicht bewiesen haben, aber in der zweiten Liga jetzt nachgewiesen haben, dass sie eben da zum Top-Personal zählen, denen die Chance zu geben, zu sagen, okay, jetzt sind wir eine Stufe weiter oben. Das ist Mut für mich. Das andere ist ein bisschen auch Fantasie. Ich glaube, in Köln hat es sehr, sehr lange, auch wegen der Transfersperre, ist es nicht mehr so gewesen, dass die Fans gesagt haben, okay, da kommt einer, wow, der bringt uns weiter. Mal überspitzt gesagt, ja, sondern war eine relativ defensive Transferperiode in der Vergangenheit, ein Vorgehen. Und jetzt sind eben Spieler da wie Raff Vandenberg eben, der ist niederländischer U21-Nationalspieler und da auch noch Kapitän.
Entschuldigung, einmal kurz dazwischen, wir haben es zwar eben schon mal einmal angesprochen vor unserer Sendung, aber wie geht es ihm? Also er hat sich an der Schulter verletzt?
Er hat starke Schmerzen gehabt gestern, wir haben ihn heute untersucht und wir gehen jetzt schon davon aus, dass er uns mehrere Wochen fehlen wird.
Ah, das wäre bitter, ne?
Ja, sehr bitter.
Ja. Ist ja schon auch, war der teuerste Einkauf, ne?
Ja, es geht jetzt gar nicht darum, dass er der teuerste war, aber er ist gerade, war ein Spieler von denen, die ein bisschen später in die Vorbereitung dazugekommen sind, musste da noch ein bisschen was aufholen, weil er die letzten Trainingswochen bei Middlesbrough dann nicht mehr so intensiv gearbeitet hat und war jetzt eigentlich so auf dem Stand, dass er auch wieder von Beginn an spielen kann und das ist natürlich jetzt bitter. Hm.
Aber genau so jemand ist ja jemand, der, sage ich mal, auch die Fantasie beflügelt zu sagen, okay, da kommt jemand, das ist vielleicht so ein bisschen jemand, den man auch die nächsten Jahre, wo man sein Fanherz ein bisschen dran heften kann, wo man die Entwicklung mitverfolgen kann, wo man dann entweder einen großen Leistungsträger hat oder mit dem man vielleicht dann große Ablöse in die Kassen spült. Also einfach das wieder ein bisschen zu befeuern, ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Und dann gibt's natürlich auf Fußball fachlicher Ebene noch die Sache, da ist viel mehr Tempo in den Kader gekommen, würde ich sagen. Das ist das eine der wichtigsten Sachen, wenn man sieht, wie die Raketen da jetzt unterwegs sind. Also da ist wirklich schon einiges passiert.
Ja, und ich finde, das sieht man daran, die Qualität des Kaders, was eben auch schon angeschnitten wurde, dieses im Spiel späte nochmal wiederkommen oder nochmal zulegen können. Das ist einerseits eine Willen- und Einstellungssache, klar, aber auch eine Qualitätsfrage. Und das, finde ich, wird in den ersten Spieltagen echt deutlich. Es gibt viele Mannschaften, die zum Ende hin eher abfallen. Und bei Köln habe ich immer das Gefühl, ihr könnt noch zulegen. Und das ist eine enorme Qualität, gerade wenn man die Saison auf Strecke sieht.
Ja, gestern in dieser sehr langen Nachspielzeit gab es ja noch zwischendurch die Unterbrechung wegen des Gewitters. Ne? Hat euch dann kurzzeitig aus dem Rhythmus gebracht, aber dann eben hier. Auch nochmal, muss ich sagen, Lothar, sehr cool abgeschlossen. Also ich meine, es ist die letzte Aktion, aber nicht überhastet, sondern gut ins lange Eck.
Ja, weil sie in der Offensive nicht nur Qualität haben, sondern auch Erfahrung. Und die Erfahrung bringt vielleicht dann in dieser Situation auch den Kopf mit. um diesen Spielzug dann so zu vollenden, wie sie es gemacht haben. Und der Kader ist ja sehr offensiv ausgerichtet. Also es ist ja keine Mannschaft, die auf die Defensive Wert legt. Die haben zwei hervorragende Torhüter, Schwäbe und Zieler. Ja, man hat einen WM-Torhüter von 2014 geholt als Ersatztorhüter. Ja, und auf den kannst du dich verlassen. Der war einer der besten, vielleicht sogar der beste Zweitligatorhüter. Wir haben ja gerade über die zweite Liga gesprochen. Zieler weiß man, was er kann, hat auch viele Spiele in der ersten Liga gemacht. Aber so diese ganzen Transfers, Kaminski von Wolfsburg und so weiter, das sind natürlich Transfers, die alle bisher gezogen haben. Und auch die von der Bank kommen, die sind sofort dabei. Und das ist wichtig.
Wie gefällt dir so ein Bülter?
Ja, den kennen wir schon aus der Bundesliga von Schalke her, ja, und ist ein Spieler, der hat letzte Woche gegen oder vor zwei Wochen gegen Freiburg Spiel seines Lebens vielleicht in der Bundesliga gemacht. Da hat er wirklich wahnsinnige Aktionen gehabt, nicht nur wegen dem Tor, sondern auch die ganzen Beteiligungen an den Torchancen. Und Bülter ist natürlich ein wichtiger Transfer für in Hoffenheim hat er sich irgendwie nicht zurechtgefunden und zu Köln passt
er. Vielleicht braucht er so einen emotionalen Club.
Ja, wie Schalke vorher, ja, genau. Jetzt der FC Köln. Ja.
Wie moderieren Sie im Moment die Härtefälle, die es ja durchaus gibt? Also jemand wie Dominik Heinz, feste Säule im Aufstiegsjahr, war gestern gar nicht im Kader.
Offene Kommunikation. Ich glaube, das ist wichtig, dass man mit den Jungs offen spricht. Das habe ich als Spieler auch selber erlebt. Ich glaube, immer dann, wenn du ein ehrliches Feedback bekommst und du weißt, wo du dran bist, dann kannst du mit der Situation auch besser umgehen. Und das war jetzt nicht nur Dominik Heinz, Linden Meiner war jetzt auch das erste Mal nicht dabei. Das sind natürlich Spieler, die elementar wichtig waren im letzten Jahr, dass wir zurück in die Bundesliga gekommen sind. Aber wie wir ja gerade darüber gesprochen haben, wir haben dem Kader frisches Blut hinzugeführt. Ich habe das auch vorher gesagt, dass der Konkurrenzkampf härter wird. Auch der Trainer muss das natürlich dann auch moderieren. Und es ist völlig normal, dass es dann Härtefälle gibt. Aber ich finde, dass das Wichtigste ist, dass man da offen miteinander spricht. Gerade auch bei Dominik Heinz, der saß auch dann länger bei mir im Büro. Und ich habe ihm das dann auch noch in der laufenden Transfer Periode gesagt und habe gesagt, das ist für mich ein wichtiger Spieler. Er ist einfach jemand, der in der Kabine ein wichtiges Wort hat, der hat unglaublich viel Erfahrung, ist aber gerade aktuell hinten dran. Nur wir sehen gerade, was passiert. Wir reden jetzt über Raff Vandenberg. Wir haben einen sehr talentierten U21-Nationalspieler verpflichtet, aber jetzt verletzt er sich und fällt ein paar Wochen aus. Und das ist dann die Chance für Spieler, die hinten dran sind und dann doch aber im Training auch Gas geben, dann auch wieder in den Kader zu rutschen. Ich habe dem Dominik gesagt, dass ich davon ausgehe, dass er in dieser Saison wichtig für uns werden kann. Wichtig ist mir nur, dass er seine Rolle annimmt. Und dann hat er immer noch die Entscheidungskraft zu sagen, pass auf, ich kann mir nicht vorstellen, diese Rolle anzunehmen. Wir müssen vielleicht eine andere Lösung finden. Dann wäre ich dafür auch offen gewesen. Aber ich habe ihm gesagt, ich will in keinster Weise, dass er uns verlässt. Aber wenn er bleibt, dann möchte ich einen Spieler haben, der genau diese Rolle annimmt. Und das macht er bisher hervorragend. Und ich bin auch der Überzeugung, dass er sehr, sehr wichtig ist, egal ob er auf dem Platz steht oder eben auch nicht.
Ich würde ja sagen, der Trainer moderiert diese Situation auch mit Taten fast. Also wenn wir jetzt an Dennis Hussein-Basic denken, der im Pokal dann gar nicht im Kader war und einfach nicht dabei war, der stand dann ein paar Wochen später gegen Freiburg plötzlich in der Startelf, hat es gemacht. Luca Waldschmidt, der war dann in Freiburg nicht dabei, hatte zuvor dann, glaube ich, sehr beeindruckend trainiert, hat dann keine Minute gemacht, steht aber im nächsten Spiel wieder in der Startelf. Also da sieht man einfach, dass man, glaube ich, eine relativ niedrige Schwelle hat zwischen raus und rein. Und dass das aber da einfach um pure Leistung geht. Und ich würde vermuten, dass das auch bei den Fans ganz gut ankommt.
Mir ist mit auf den Weg gegeben worden, nochmal Said El Mala ganz besonders anzusprechen. Also ein Spieler, der spektakulär dribbelt, der gestern vorbereitet hat, der gegen Freiburg getroffen hat. Ich weiß nicht, Lothar, wie gut du ihn schon greifen kannst, aber es gibt Leute, die vergleichen ihn schon. Hier haben wir nochmal die Situation mit dem jungen Wirtz. Das ist vielleicht eine Bürde, die man dem Jungen jetzt nicht aufhalsen sollte, aber er ist ein klasse Tempodribbler. Wie gefällt er dir, Lothar?
Ja, solche Aktionen sieht man immer gern als Fußballfan, egal bei welchem Verein er spielt. Ja, und die Geschwindigkeit ist ja heute das, was ein Spieler gerade schon als Grundlage braucht, um eben diesen Unterschied zu machen. Ob das einer beim FC Bayern oder beim FC Köln ist. Und er macht eben diese Dribblings, er spielt mit Selbstbewusstsein. Muss er aber auch auf seiner Position. Wenn du nach vorne spielst, dann musst du im Tempo kommen, gerade über die Flügel. Und dann kannst du eben auch Tore vorbereiten, beziehungsweise auch Tore selbst erzielen.
Im Prinzip 6 Leute, ne, die er stehen lässt.
Ja, die Wahrheit ist, dass die Jungs, die vorher auf dem Platz waren, die Wolfsburger auch schon ein bisschen müde gespielt haben. Deswegen war es für ihn auch deutlich einfacher, wenn er später reinkommt. Aber ganz im Ernst, natürlich ist das ein Element für uns, was extrem wichtig ist. Said ist ein total feiner Junge. Er hat aber auch noch einen ordentlichen Weg vor sich. Und es ist schön, dass er uns in solchen Phasen helfen kann, dass er reinkommt, dass er Spiele verändern kann, dass er mit seinem Tempo dann eben auch Isak so in Szene setzen kann, dass er das Tor schießt. Aber am Ende des Tages müssen wir den Ball trotzdem flach halten, weil das ist völlig normal. Der wird auch mal hängen bleiben, der wird auch mal 2, 3 Spiele nicht gut gut machen. Und gerade in Köln ist es sehr, sehr wichtig, dass man sehr realistisch mit der Situation umgeht. Und für diese Phasen ist er für uns gerade sehr, sehr wertvoll. Aber er hat noch einen weiten Weg zu gehen, um dann wirklich nachhaltig Top-Bundesliga zu spielen.
Er hat aber nicht die klassische NLZ-Ausbildung, jedenfalls nicht durchgängig durchlaufen. Er ist, kann man das so sagen, noch so ein bisschen der Typ Straßenfußballer?
Ja, würde ich total unterschreiben. Also er ist ja im NLZ bei Borussia Mönchengladbach irgendwann aussortiert worden. Dann ist er so ein bisschen über die Heimatdörfer getingelt, ist dann bei uns bei Viktoria Köln gelandet in der Stadt und da sind wir auf ihn aufmerksam geworden, genauso wie auf seinen Bruder Malek. Und das war für uns natürlich schön, dass jemand vor der Haustür ist, der dann in der dritten Liga als junger Kerl für Furore sorgt. Und dann waren wir sehr schnell im Austausch auch mit seinen Interessensvertretern, mit seiner Familie und deswegen waren wir sehr froh, dass wir dann auch die Brüder bei uns unter Vertrag nehmen konnten.
Hat er das Zeug zum Publikumsliebling?
Ja, ist er jetzt schon, glaube ich, ein bisschen allein, weil er jung ist, weil er irgendwie auch diese Fantasie beflügelt. So ein Riesentalent, der dann auch irgendwie bei der U21-Nationalmannschaft jetzt unterwegs ist. Also natürlich, und klar, die Fans nicht nur in Köln lieben natürlich dazu jemanden, der einfach mal sich den Ball packt, den sich anklebt und losrennt. Also ich würde natürlich, da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber klar ist, dass alle auf so einen abfahren.
Er darf sich ja gerne den Ball ankleben, aber er muss ihn auch rechtzeitig wieder loslassen. Ja.
Wobei, das hat er jetzt schon bewiesen. Hat
ja, eben.
Ein Tor
mit den Vorlagen, mit den Schüssen.
Vorlage. Also er macht das ganz gut.
Ja, nein, Lothar, wie hast du früher so junge Spieler gecoacht? Also die erkennbar so viel Potenzial mitgebracht haben, die vielleicht aber noch lernen müssen, die Entscheidungsfindung zu optimieren. Also wann gehe ich ins Dribbling, wann spiele ich ab in dem konkreten
natürlich,
Fall?
Natürlich unterhältst du dich, aber auf dem Platz kannst du dir nicht die Entscheidung abnehmen. Du kannst es ihnen erklären, dass es nicht übertreiben soll, weil wenn drei Spiele gegen dich gehen, er hat es jetzt gegen fünf geschafft, aber wenn drei gegen dich sind, dann kannst du eigentlich abspielen, weil da müssten ja zwei von deiner Mannschaft frei sein. Also nicht das Dribbling übertreiben, aber auch, wenn du das Dribbling nicht gewinnst oder wenn du hängen bleibst zwei, dreimal, immer wieder versuchen, weil die Geschwindigkeit, die Technik bringt er ja mit. Und dann setzt er es ja teilweise auch schon so ein, dass er im richtigen Moment die Entscheidungen trifft, die den Erfolg bringen. Und das ist eben enorm wichtig. Aber wichtig ist, dass du den Spieler lässt, dass du ihn nicht seine Fähigkeiten raubst, sondern dass du ihn eigentlich motivierst, seine Fähigkeiten für das Team einzusetzen.
Und selbstbewusst auftreten. So wie der junge Lothar Matthäus mit 18 im Kreis bei Borussia Mönchengladbach.
Ja. Ja. War das schon so selbstbewusst im Kreis?
Ja, doch. Auf dem Platz, ja. Außerhalb des Platzes habe ich mich noch damals ein bisschen zurückgenommen. Aber auf dem Platz gab es nur eins. Du wolltest spielen, er will auch spielen. Deswegen wird er sich auch, oder jeder will spielen. Und das ist das Schöne für den Trainer. Nicht nur in Köln, sondern überall. Wenn du Spieler hast, wo du dann auch mal sagst, hey, Trainingsleistung entscheidet. Es ist so ein Gespür, was du als Trainer haben musst. Zu sagen, ja, never change a winning team, ist ja ein schöner Spruch. Aber wenn sich dann mal einer im Training anbietet, wenn du Belastungssteuerung hast oder wenn der eine mal ein bisschen angeschlagen ist, vielleicht zwei Trainingseinheiten versäumt, dann musst du die Möglichkeit haben, nachzulegen.
Der Legende nach hat Lothar Matthäus sich damals sogar Berti Vogts und der war der absolute Kapitän damals geschnappt.
Na, das ist richtig, ja.
Dann hätte ich nicht in Berti Vogts Haut stecken wollen in diesem Moment. Personal, die auch spannend ist, Erik Martel, hochinteressanter Spieler, reiner Sechser. Vertrag läuft aus. Welche Chance habt ihr, seht ihr, ihn langfristig zu binden oder zumindest in irgendeiner Form eine Ablöse zu generieren?
Also erstmal muss man sagen, wir haben versucht, den Vertrag mit Erik zu verlängern im Sommer. Und er hat uns mitgeteilt, dass er gesagt hat, er will erstmal die Entwicklung abwarten. Er hat jetzt natürlich in der kürzesten Zeit hier beim 1. FC Köln schon einiges erlebt. Von Europa in die zweite Liga mit Aufstieg wieder zurück und ist ein sehr ambitionierter Spieler, der eine hohe Qualität hat, gerade als Holding Six bei uns, sich auch in den letzten Jahren wirklich zu einem Leader entwickelt hat, einfach auch ein guter Typ ist, auch durch seine Leistung eben auch ein Wort in der Mannschaft, in der Kabine hat. Und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt, habe gesagt, okay, das ist für mich völlig fein, dass du es dir anschaust, aber die Erwartungshaltung ist schon, dass du dich mit all dem, was du hast, jetzt dieser Aufgabe verschreist. Und da haben wir ein sehr offenes Gespräch geführt und haben gesagt, pass auf, dann lass uns einfach mal ein paar Monate abwarten. Wir schauen mal, wie wir jetzt in die Saison reinkommen. Ich verspreche dir, dass wir alles dafür tun werden, diesen Club nachhaltig in der Bundesliga zu stabilisieren. Und ich möchte ihn gerne mit an Bord haben. Aber bis wir zu dem Zeitpunkt kommen, dass er sich dann sicher sein kann, ob er es machen möchte oder nicht, ist die Erwartungshaltung, dass er Vollgas gibt. Und das macht er von Tag 1 seit diesem Gespräch in jedem Training. Er kam ja ein bisschen verspätet in die Vorbereitung von der U21. Und ich sehe ihn in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel. Und er erfüllt genau diese Rolle.
Sehen Sie denn Chancen, ihn von einem Verbleib in Köln zu überzeugen? Oder oder wächst er bei allem Respekt für den 1. FC Köln dann doch über, sportlich über den FC hinaus?
Ich glaube, das liegt jetzt schon auch an der Performance, die wir an den Tag legen. Ich glaube, er merkt, dass es schon ein Stück weit einen Kulturwandel beim 1. FC Köln gibt, dass wir sehr ambitioniert sind und dass wir die Qualität im Kader, aber auch drumherum haben wir alles dafür getan, um die zu erhöhen. Und natürlich gibt es immer Situationen im Laufe einer Karriere, dass ein Spieler dann schneller wächst als ein Club. Im besten Fall passiert das nicht dann, wenn der Vertrag ausläuft, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, und wenn ich Erik Martell wäre oder auch Michael Rech sein Berater wäre, würde ich mir genau anschauen, was aktuell beim 1. FC Köln passiert. Und vielleicht setzen wir uns dann doch in den nächsten Wochen mal auf einen Kaffee zusammen, weil der Kollege Rech wohnt nicht ganz so weit weg von mir zu Hause. Er läuft oft bei mir im Haus vorbei. Dann kann er gerne klingeln, kommen und unterhalten.
Ja, und natürlich hat sich er in den Mittelpunkt gestellt, auch bei der U21-Europameisterschaft. Er war einer der stärksten Spieler, gerade auf dieser Position. Ich glaube, er ist auch in die Elf der Europameisterschaft gekommen. Also er hat überragende Spiele gemacht. Und dann ist natürlich auch internationales Interesse klar. Aber er weiß, was er dann am FC hat. Er hat vieles mitgemacht. Und natürlich, wenn dann die Möglichkeiten, er hat ja auch seine Ziele. Ja, und will nicht irgendwo mittelmäßig spielen in der Bundesliga oder gegen den Abstieg, sondern er möchte ja dann, wenn U21 Vize-Europameister geworden bist, möchtest vielleicht auch mal in der A-Nationalmannschaft spielen. Und dann hilft natürlich schon ein Verein, der dann vielleicht auch in naher Zukunft international vertritt.
Hat der A-Nationalmannschaft im Kreuz?
Ja, was er bei der U21 gezeigt hat, ist natürlich auch noch nicht am Ende. Aber trotz alledem, er ist noch ein junger Spieler, aber schon Verantwortung beim FC Köln. Aufstieg mitgemacht, Abstieg mitgemacht, Europa gespielt, was wir gerade schon gehört haben. Und jetzt ist er natürlich für mich einer der besten deutschen Sechser, die wir in der Bundesliga haben.
Ja, klang kämpferisch eben, ne? Einer der besten deutschen Sechser. Und was Thomas gesagt hat, ich meine, da spielen ja mehrere Sachen eine Rolle, was diese Vertragsverlängerung angeht. Ich meine, ihr habt ja auch einen Spieler, der einen Vertrag auslief und die vielleicht nicht so gerne verlängern wollten, dann auch abgegeben in diesem Sommer, wenn man jetzt an Damien Downs denkt oder Max Finkgräfe. Ich glaube, bei Erik Martell ist es einfach auch eine Abwägungssache. Muss man dahin drücken, den Spieler abzugeben, oder ist es vielleicht auch der sportliche Mehrwert, der dann in der Situation überwiegt? Und wir sind uns ja alle einig, dass er eine, wenn nicht die zentrale Achse dieser Mannschaft auf dem Feld ist, ist ja auch derjenige, Kapitän ist ja der Torhüter Marvin Schwäbe, der dann auch also da die Ansprache mit dem Schiedsrichter übernimmt. Das heißt auch jemand, der so ein bisschen übersportlich hinaus
dann ausstrahlt. Das ist der Kimmich des FC Bayern.
Sozusagen, ja.
Würde ich sagen. Da ist auch der Torhüter Kapitän und ja, von der Position her spielen sie ähnlich. Ja, und dann haben sie eben diese Möglichkeit, auch mit dem Schiedsrichter in Austausch zu sein.
Genau, aber so
jemand. Wenn er jetzt zuhört, also... Ritterschlag.
Aber diesen sportlichen Stellenwert darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja. Der ist einfach viel wert. Und von daher kann ich die Entscheidung dann auch verstehen, zu sagen, nein, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in diese Ungewissheit rein, weil uns das kurzfristig vielleicht einfach Stabilität bringt.
Ja gut, wenn Martell dazu beitragen sollte, die Klasse zu halten, dann hätte sich das im Prinzip schon gelohnt. Also, der 1. FC Köln auf einem guten Weg. Wohin? Das werden wir im Laufe dieser Saison verfolgen. Beim Hamburger Sportverein, dem Mitaufsteiger, sieht es im Moment nicht ganz so gut aus. Gestern gab es das 0:5 bei den Bayern. Darüber und über die Bayern selber werden wir gleich sprechen bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte, sprechen über Bayern gegen den HSV. Das war in den 70er und 80er Jahren ein großes Duell, verlief in den letzten Jahren eher einseitig. Und das war jetzt auch nach dem Wiederaufstieg des HSV gestern, Markus Gaub, nicht anders.
Souverän und auch in der Höhe absolut verdient gewinnt der FC Bayern mit 5:0 gegen den HSV. Der Torreigen beginnt in der dritten Minute, Serge Gnabry mit der 1:0-Führung für den deutschen Meister. 6 Minuten später Doppelpass Pavlovic mit Harry Kane, das 2:0. Dann meldet sich der VAR bei Tobias Stieler und der entscheidet nach Ansicht der Videobilder auf Handspiel von Soumahoro. Und Harry Kane überwindet sein Elfmeter-Trauma vom Pokal und erzielt das 3:0. Der 4:0 Halbzeitstand schon nach 29 Minuten. Luis Diaz Abschluss von Vuškovic noch abgefälscht. In der 62. Minute Harry Kane im Zusammenspiel mit Olise und dem 5:0 Endstand. Bayern startet mit 3 Siegen in die Saison. Der HSV weiterhin torlos.
Ja, und Julian, du warst unter anderem Lothar natürlich auch im Stadion. ich will jetzt nicht sagen, warst du im sportlichen Sinne erschüttert, aber wie war dein Eindruck vom HSV?
Also wenn du mit Leuten aus Hamburg gesprochen hast, die hatten das ja schon so ein bisschen erwartet. Und ohne jede Häme oder Populismus, glaube ich, war allen klar, dass es von der Qualität, so wie es im Moment sich darstellt, einfach schon eine Packung werden wird. Bayern hätte noch höher gewinnen können. Sie haben ja jetzt das Spiel gegen Chelsea und haben sich da schon ein bisschen darauf vorbereitet, sozusagen in der zweiten Halbzeit, kann man, glaube ich, sagen. Ja, ich meine, es ist bitter, wenn du das zweite Tor siehst, das ist Weltklasse herausgespielt, da hat es jeder Gegner schwer. Das ist dann auch nicht nur Schwäche vom Gegner, sondern auch Stärke der Bayern. Aber gefühlt ist es im Moment nicht erstklassig beim HSV. Ich weiß nicht, ob es sich noch teilweise finden muss, wenn du siehst, Vuskovic macht sein erstes Spiel, spielt gleich gegen Kane. Also schwerer geht's auch nicht.
Ne? Ja, der HSV hat einen anderen Weg gewählt. Der hat Last-Minute-Transfers getätigt und insgesamt eigentlich fast alles verändert. Ihr habt auch viel verändert, aber der HSV hat auch den Ansatz verändert, vom Ballbesitz weg jetzt eigentlich zum Umschaltfußball und so weiter.
Und ich fand das eben interessant, weil du gefragt hattest, wie geht man mit Härtefällen um? Ne? Mhm. Und Glatzel beim HSV wird gestern eingewechselt, ich glaube beim Stand von 0-4. Ne? Und natürlich stelle ich mir auf die Tribüne die Frage, was denkt so ein Spieler, der bislang wichtig, lange Zeit sehr wichtig war für den HSV, nach all dem, was du jetzt taktisch und personell geändert hast, wenn du nur noch komplett außen vor bist? Also verlierst du so einen Spieler nicht? Hm. Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und das ist so dieses Binnenverhältnis dann zwischen Mannschaft und sportlicher Führung, ist ja nicht nur der Trainer. Also was ist mit diesen Härtefällen beim HSV?
Werden die noch? Selke ist gar nicht mehr da.
Ein Selke ist gar nicht mehr da,
ja. So einen vermisse ich aber beim HSV, der vorangeht. Er war ja eigentlich das Gesicht des Aufstiegs. Und ich frage mich ja schon seit einigen Monaten, seitdem der Transfer oder seitdem es nicht zu einer Einigung gekommen ist zwischen HSV und Selke. Warum, weshalb, wieso? Ich glaube, da ging es nicht um viel Geld, da ging es vielleicht um ein Jahr mehr Vertrag, aber das ist eine HSV-Sache. Aber gerade solche Spieler, solche Mentalitätsspieler, habe ich gestern keinen einzigen auf dem Platz gesehen, vielleicht Fernandes, den Torhüter, aber sonst war auf dem Platz jeder mit sich selbst sehr stark beschäftigt. Und Selke war halt einer, der so auch mit seinen Gesten alles mitgenommen hat. Das Publikum musstest du gestern beim HSV nicht mitnehmen. Die waren über die ganze Spielzeit wie eine Mauer hinter ihrer Mannschaft gestanden, haben sie auch danach im Endeffekt noch nach der Niederlage aufgemuntert, nach dem Schlusspfiff. Aber was auf dem Platz zumindest die ersten 45 Minuten los war, das war einfach nicht bundesligareif. Und in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, dass der HSV Glück gehabt hat, wie wir schon gerade gehört haben, dass der FC Bayern sich auf die nächsten Wochen schon ein bisschen fokussiert hat und auch einigen Spielern Einsatzzeiten auf ungewöhnlichen Positionen gegeben hat, wo dann eben dieser Schwung der ersten 30 Minuten auch bei Bayern München nicht mehr zu sehen war.
Bist du erstaunt, Jim, dass der erste FC Köln so gut reingekommen ist, haben wir eben besprochen, und im Vergleich dann der HSV, der in der zweiten Liga eigentlich auf Augenhöhe agiert, hat jetzt solche Schwierigkeiten hat?
Also zum HSV, ja, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass sie so zum Start tatsächlich unter die Räder gekommen sind, muss man fast schon sagen, dass da jetzt nach drei Spieltagen mehr oder weniger der Baum brennt, dass der erste FC Köln gut reingekommen ist. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen weniger gut reinkommen, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich habe ich schon erwartet, dass der FC da, sage ich mal, eine ganz passable Rolle spielt. Vielleicht hätte ich den einen oder anderen Punkt weniger da gesehen. Aber ja, also ich glaube, der HSV auch mit den Personal, was sie geholt haben, mit dem Ansatz, auch unter Polzin, das war ja doch sehr überzeugend vergangene Saison, anders als beim FC. Und da hätte ich schon erwartet, dass man das eher fortführen kann jetzt.
Genau, und das ist ja die Frage. Ja. Ist das nicht vielleicht der Fehler, dass man doch von dem, was gut funktioniert hat, sehr abkommt? Natürlich, Innovation, Entwicklung brauchst du immer, ne? Aber die Frage stellt man sich ja. Also geht der HSV da ganz grundsätzlich jetzt den richtigen Weg? Ich habe da echt ein großes Fragezeichen hinter dem Satz.
Und wir haben gerade gesprochen, gestern beim FC Bayern, natürlich FC Bayern, stärkste deutsche Mannschaft. Aber zwei Wochen vorher gegen St. Pauli hat es ja ähnlich ausgesehen. Ja. Und St. Pauli ist jetzt nicht unbedingt ein Champions-League-Teilnehmer, auch super in die Saison gestartet. Ja, ja, auch ihre 7 Punkte geholt. Und wie gesagt, auch da hat der HSV verdient zu Hause gegen den Ortsnachbarn verloren. Und das Spiel gibt mir vielleicht noch mehr zu denken, was da gegen St. Pauli passiert ist. Gegen eine Mannschaft, wo man sagt, da könnte man eigentlich auf Augenhöhe sein oder sollte man auf Augenhöhe sein. Und jetzt gegen die Bayern natürlich nochmal diese deftige Niederlage.
Wir sprechen jetzt so locker lässig und haben es eben gemacht über den ersten FC Köln, sehen den HSV. Denkt man als Manager manchmal auch doch in dem negativen Szenario und überlegt, hui, was ist bei all den Kaderbewegungen, die ihr auch vorgenommen habt, wenn das nicht funktionieren sollte zu Beginn?
Nee, gut, als Aufsteiger ist die Gefahr ja immer groß, ne? Dass du dann auch Spiele verlierst, weil du einige Spieler hast, wir haben gerade darüber gesprochen, wir haben ja auch viele Spieler geholt, die bisher noch nicht in der Bundesliga gespielt haben. Und klar haben wir auch bewusst diese Spieler ergänzt mit Bundesliga-erfahrenen Spielern, aber da ist immer eine gewisse Gefahr. Wir haben auch einen Trainer verpflichtet, der hat noch nie Bundesliga trainiert. Und wenn man es ganz runterbricht, ich war auch noch nie Sportdirektor in der Bundesliga. Also da sind schon viele Faktoren, die natürlich auch eine gewisse Gefahr mit sich bringen. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende dann für jeden Club natürlich was anderes zählt. Für uns war es wichtig, dass wir einen Trainer finden, wo wir eine Überzeugung haben, dass der Fußball inhaltlich gut zu uns passt und dass wir auch die Spieler zur Verfügung stellen, die dann ein Stück weit auch
zu dem Fußball passen. Ihr spielt ja auch Ballbesitz. Das ist beim HSV genau jetzt anders. Da hat man eigentlich jetzt argumentiert, das kann man in der Bundesliga so nicht mehr machen und dementsprechend den Kader ausgerichtet. Bei euch, ohne dass Sie jetzt über den HSV urteilen wollen, ist aber Ballbesitz durchaus auch Teil der Idee.
Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Matchplan an. Also grundsätzlich ist es so, dass in der Bundesliga schon das ein oder andere Spiel natürlich mehr ist, wo du tiefer verteidigen musst, wo du auch mal leiden musst. Deswegen haben wir ja auch in der Defensive nachverpflichtet und da auch Geld investiert, weil wir uns auch im Klaren darüber sind, dass du in der Bundesliga auch verteidigen musst. Aber auf der anderen Seite ist es so, wie Jim eben auch gesagt hat, wir wollten auch Tempo in die letzte Linie bekommen, die wir in der letzten Zeit leider nicht im Kader hatten. Und das ist einfach wichtig, wenn du dann auch Umschaltmomente kreierst. Und darüber hinaus finde ich, dass wir im Zentrum auch den einen oder anderen Spieler haben, auch mit Johannesson, der fußballerisch Komponente mitbringt, wo wir dann auch eben gesehen haben, das späte Tor. Ich bin schon überrascht, dass unsere Mannschaft dann in so einer 104. Minute den Ball nicht einfach diagonal in den 16er schlägt, sondern da schon noch zwei, drei Stafetten hat, wo wir den Ball mal tief spielen, der wird geklatscht, dann wird er nochmal nach außen gespielt und dann hilft es natürlich, wenn du dann auch so einen Zielspieler hast.
Also an dem Punkt war der HSV gestern nicht. Dafür klangen dann die Interviews danach relativ ziemlich moderat.
Also Sie haben sich natürlich viel vorgenommen. Warum ist davon wenig aufgegangen, gerade in der ersten Hälfte?
Boah, ich finde, so wenig ist gar nicht davon aufgegangen. In der ersten Halbzeit schon. Ich finde, da kriegst du die Gegentore zu einfach, viel zu einfach. Aber ich finde, wie wir dann aus der Pause rausgekommen sind und auch zwei, dreimal gut auf die Kette zugedribbelt sind, auch dass Willi am Ende zwei Chancen oder Fabio sogar. Ich glaube, wenn du aus denen ein paar Chancen was machst, dann kannst du ja auch was mitnehmen.
Da bin ich schon gestern drüber gestolpert, Lothar, ne? Also über diese Aussage. Dann, wenn wir aus den Chancen was machen, können wir was mitnehmen. Also,
ja, also da war schon 4-0 gestanden. Ja. HSV hatte eine Chance in der ersten Halbzeit.
Stand von 2-0.
2-0 war es da gestanden. Und danach in der zweiten Halbzeit waren es alles so ein Drittel bis ein Fünftel Chancen. Also da war keine hundertprozentig dabei. Da müsste die Flanke passen, da müsste der Spieler da stehen. Dann wären es Chancen gewesen. Also wenn ein Ball in den Strafraum kommt, heißt es ja noch lange nicht, dass es eine Chance ist. Und da war es übrigens schon 4-0 gestanden. Das Spiel war vorbei. Nicht nur vom Ergebnis her, sondern Bayern München hat es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und dass sie dann, deswegen, da hätten sie was mitnehmen können, dann hat er in dem Fall ein anderes Spiel gesehen wie ich.
Und Stefan Kunz, der hat sich gestern nach dem Spiel auch noch mal geäußert, hat versucht zu erklären, wie der Weg des HSV aus seiner Sicht aussehen müsste.
Merlin hat den Mut gehabt, dass wir heute eben mit einer Mannschaft gespielt haben, die sehr viele junge Spieler drin gehabt haben, weil wir das auch zum Einspielen noch brauchen. Die Mannschaft ist halt noch nicht eingespielt und er wollte dann heute lieber auch das nutzen, dass wir dann auch in den nächsten Wochen wieder eine Erfahrung mehr haben, auf den wir auch dementsprechend lernen können. Wir waren 7 Jahre in der zweiten Liga. Wir sind nicht abgestiegen und ein Jahr später oder 2 Jahre später wieder aufgestiegen mit vielleicht der Hälfte der Mannschaft, die vorher Bundesliga-Erfahrung hatte, sondern es hat nun mal halt 7 Jahre gedauert. Und Geduld heißt nicht, wir brauchen Geduld bis nächste Woche, sondern Geduld wird sein, wir brauchen Geduld bis in den April hinein, bis in den Mai hinein.
Wie interpretierst du diese Aussage, Geduld bis April, bis Mai?
Abstiegskampf, also anders kann man das ja gar nicht. Abstiegskampf pur bis Mai, bis zum letzten Spieltag.
Aber nicht Geduld sozusagen bis dahin, bis es mal
mit
besser
läuft. Mit dem Einspielen. Ja. Also wenn das gemeint ist mit dem Einspielen bis April, dann können wir den Kanadas vor den Land zumachen.
Das kann ja nicht sein. Das hat er nicht gemeint.
Dass er meint, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir bis zum Ende um die Klasse kämpfen, um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Mhm. Was ja auch alles andere wäre vermessen. HSV hat natürlich einen Riesenvorteil. Das ist die Stadt, das ist diese Emotionalität wie in Köln, das sind die Fans, das hat man gestern gesehen. Das war eine fantastische Atmosphäre, muss man wirklich sagen.
Ja, aber irgendwann ist wahrscheinlich auch die Geduld der Fans irgendwann mal vorbei. Ja, also es müsste schnellstmöglich ein Turnover kommen. Sie spielen das nächste Spiel zu Hause gegen die punktlosen Heidenheimer. Und dann erwartet natürlich der HSV-Fan schon Punkte.
Wie siehst du das mit der Geduld?
Also ich, ja, Geduld ja, aber das sind die nächsten 4 bis 6 Wochen und dann müssen Punkte da sein. Man kann ja nicht irgendwie...
Und einspielen ist in der Bundesliga auch schwierig.
Ja, ne? Einspielen, ja, natürlich müssen sie sich einspielen, weil sie eben diese Transfers anders gezogen haben wie der FC Köln. Der FC Köln hat die meisten da gehabt, 1, 2 sind noch in den letzten 2, 3 Wochen gekommen, aber die anderen, die waren da. Also der FC Köln hatte von Anfang an eigentlich eine eingespielte Mannschaft und dann kannst du auch mal einen mitnehmen. Ja, der sich dann anpasst. Aber bei ihnen mussten sich ja 8 im Endeffekt einspielen. Also natürlich fehlen die Laufwege, natürlich fehlt das Verständnis. Natürlich fehlt das Vertrauen vielleicht noch zueinander. Und das muss aber schnellstmöglich gehen.
Und nicht individuell haben sie natürlich jetzt schon auf Last Minute den einen oder anderen interessanten Spieler geholt. Das wollen wir nicht verschweigen, von Arsenal. Ne? Aber es ist ein anderer Weg. Funktionieren, aber im Moment...
Wie Lothar sagt, die Automatismen, die Laufwege, ja. Das hast du ja gestern, hat ja, jeder, glaube ich, gesehen, gespürt, auch an der Körpersprache, ja, wie man untereinander agiert hat, teilweise noch ratlos. Was machen wir jetzt eigentlich?
Muss jetzt schon schnell gehen, weil Heidenheim ist schon das erste absolute Schlüsselspiel.
Und wenn wir über Geduld reden, ich meine, der 1. FC Köln hat ja nun Abstiegserfahrung in der jüngeren Vergangenheit. Wie viel Geduld kannst du dir denn leisten? Also du kommst nach 7 Jahren in die Bundesliga zurück. Ich will gar nicht den Teufel an die Wand malen, wenn du dann relativ lange Geduld haben musst, dann hast du irgendwann die zweite Liga wieder vor Augen. Also ich glaube, da ist die Geduld aber ganz, ganz gering, weil... Das ist eine Angst, dass du da vielleicht dann nie wieder rauskommst.
Gut, der HSV hat es in der Hand gegen Heidenheim 3 Punkte und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. So ist das im Fußball, wir wissen es nicht. Und der FC Bayern München hat die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben beim HSV, Julia, definitiv nicht. Sondern sie haben unter anderem Harry Kane.
Absolut. Und für den ist die Bundesliga so ein bisschen wie ein All-You-Can-Eat-Buffet, würde ich sagen. Er hat wirklich schon von jedem Teller probiert, der ihm vor die Nase gekommen ist. Er hat jetzt gegen alle 20 Bundesligisten, gegen die er angetreten ist, getroffen. Sein Bundesliga-Start natürlich wieder vielversprechend in Richtung nächster Torjägerkanone. 5 Tore, 3 Assists nach den ersten 3 Bundesligaspielen. Und wir haben uns natürlich auch wieder mit den Kommentaren dazu befasst auf skysport.de, die Anti-Bayern-Fans jetzt mal ausgeklammert, feiert Harry Kane für diesen nächsten Erfolg. Ich habe hier mal einen kleinen Augenzwinker-Kommentar rausgesucht von Julian 1001. Der sagt, Harry Kane direkt mal einbürgern in Harald Kane, damit er auch für das DFB-Team spielen kann. Aber der Konter kommt prompt, Moment mal, wir haben ja Nick Woltemade. Ansonsten Riesenlob von vielen Seiten, unter anderem auch hier von Bonjani, sagt Harry Kane das beste Vorbild für unsere Kinder, Charakter als auch spielerisch. Also wir freuen uns auf das, was noch kommt und welche Rekorde er womöglich dann auch in dieser Spielzeit wieder reißt.
Ja, all you can eat, sehr schön.
All you can eat. Kleine Anekdote zu Harry Kane. Wir standen gestern im Stadion in Katakomben, wo man Interviews mit den Spielern führt und Kane kam mit seinem Rucksack. Und wir haben ihn gefragt, ob er bewusst... Ja,
eigentlich kommt er immer mit der Plastiktüte mit dem Ball, weil er Spieler des Spiels ist.
Vielleicht war der im Rucksack drin, keine Ahnung. Er hatte seinen Rucksack. Und wir haben ihn gefragt, wusstest du eigentlich um diese enormen Kantersiege gegen HSV in den letzten Jahren, wo er noch nicht da war? Und er sagt, nee, und dann haben wir ihm das aufgezählt, 9-2 und 6-0, und sagte, ja, schön, hättet ihr mir mal vorher sagen sollen, dann hätte ich noch einen Tick sozusagen selbstbewusster spielen können. War ganz lustig.
Ja. Kantersieg auf Englisch?
Ja, stimmt, gute Frage. Es hat ein Kollege die Frage gestellt. Ich weiß,
okay, also, das Vokabular. Kompliment, also Kantersieg auf Englisch hätte ich jetzt auf Anhieb nicht drauf.
Hohe Siege, haben wir gesagt.
Logisch. Der frühere Torhüter, Thomas Kessler, was sagen Sie zum Weltklasse-Stürmer Harry Kane? Was macht den so besonders?
Sehr komplett. Also ein guter Fußballer, hat ein super Gespür für Räume, für Tiefe. Also ist ja nicht nur der typische Zielspieler, sondern lässt sich auch mal fallen, leitet die Angriffe selber ein. Und ich finde das sehr bemerkenswert, den Kommentar gerade. Gerade bei Social Media wird ja oft immer gerne geschimpft, aber auch der Mensch. Also ich kenne ihn persönlich nicht, ich bin ihm nicht sehr nahe gekommen in meinem Leben. Aber so wie er auftritt, wie er wirkt, wenn jemand so eine Strahlkraft hat und so erfolgreich ist im Nationalteam, auch bei Bayern, er wirkt unglaublich bodenständig und super freundlich und auch irgendwie ein Stück weit nahbar. Und ich finde, das ist genau richtig formuliert. Das ist wirklich ein Vorbild auch für junge Kinder.
Und er liefert mit einer beeindruckenden Konstanz ab. Lothar, jetzt einmal so die Superlative, die einem durch den Kopf gehen. Du hast ja selber mit den ganz, ganz Großen zusammengespielt bei den Bayern. Jetzt mit Gerd Müller nicht mehr, aber du hast ihn persönlich erlebt. Und die Bayern haben so viele große Mittelstürmer hervorgebracht. Zuletzt Lewandowski, zwischendurch ein Elba, ein Luca Toni, ein Römer Kai. Wo ist er? Wo steht er da?
Er ist ja nicht nur auf dem Platz in dieser Etage, sondern er ist ja auch außerhalb des Platzes ein Aushängeschild, internationales Aushängeschild für Bayern München, für die Bundesliga. Ja, gerade im asiatischen Raum kennt man Harry Kane. Wo spielt er? Bei Bayern München. Und deswegen ist es auch hier ein Mehrwert für alle Beteiligten. Und was er sportlich macht, da können wir in die höchste Etage greifen. Jedes Wort würde dazu ihm passen. Ja, absolutes Vorbild. Du kannst dich auf ihn verlassen. Er arbeitet nach hinten als Mittelstürmer. Ist nicht mal, was wir gerade schon gehört haben, ist eigentlich nicht immer in dieser Position, schleicht sich auf die halblinke Seite, ab und zu spielt auch linker Verteidiger, geht auch in der Defensive hinterher und das jetzt in seinem Alter mit diesen ganzen Erfolgen. Also normalerweise bräuchte er es nicht mehr, aber er geht voran und nimmt so das Team mit. Weil wenn du solche Spieler hast, die diese Wege machen, wie Harry Kane mit seinem Namen, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Erfolgen, dann muss das ein junger Spieler auch machen. Und das ist ja dann auch wieder wichtig, dass das so eine Kettenreaktion in der Mannschaft gibt. Macht es der alte Kane, muss ich es zweimal machen.
Spielerei, Lewandowski ganz, ganz großer. Kane, anderer Typ, mehr fließend sozusagen. Lewandowski vielleicht in der Box noch einen Tick, noch schärfer. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ich würde sagen, beide auf einer Stufe. Ja. Kannst du jetzt sagen, der eine ist besser wie der andere. Die schießen beide ihre Tore. Wichtig für ihre Mannschaft. Auf sie kann man sich verlassen. Und zwar nicht nur eine Saison, sondern Saison für Saison. Und deswegen, glaube ich, ist es schon die Etage, wo sie beide hingehören, nämlich ganz, ganz, ganz oben im Weltfußball.
Wer jetzt auch besonders positiv auffällt aktuell, ist Serge Gnabry. Warum ist er so gut in Form nach deiner Einschätzung?
Ja, er hat Selbstvertrauen. Er hat wahrscheinlich Gespräche geführt. Er hat gesagt gestern beim Interview, er macht nichts anderes. Er trainiert, verletzungsfrei geblieben in den letzten Monaten. Ganz wichtig. War bei der Club-WM schon ein wichtiger Faktor bei Bayern München. Vorbereitung gut gespielt. Supercup-Endspiel, Franz Beckenbauer Cup, ein Riesenspiel gemacht. Also ich glaube, dass Serge Gnabry, wenn man eben ihn bzw. jeden Spieler dieses Vertrauen gibt, dass er nicht nur da ist und dazugehört, sondern dass er auch wichtig ist, dass er von Anfang an spielt. Und ich glaube, gerade er und Harry Kane in diesem Wechselspiel, weil Gnabry ist ja auch einer, der im Zentrum vorne spielen kann, hat er ja bei Arsenal gespielt, hat er bei Bayern teilweise gespielt. Ja, ich glaube, dieses Wechselspiel funktioniert zwischen Harry Kane und Serge Gnabry hervorragend. Und ein Fußballspieler lebt vom Selbstvertrauen. Und mit diesem Vertrauen, das der Trainer ihm gibt und mit diesen Erfolgen, persönlichen Erfolgen, die er in diesen Spielen mit Bayern München, mit der Nationalmannschaft, auch dieses Tor gegen Nordirland, das macht dich stärker, das macht dich selbstbewusster, dann magst du so ein Ding wie gestern. Wenn er die letzten Spiele nicht so performt hätte, dann hätte er sich vielleicht diesen Schuss gestern zum 1-0 gar nicht zugetraut. Aber so, hey, ich kann es doch. Ich weiß, dass ich es kann, also ziehe ich durch.
Und natürlich die Musiala-Verletzung muss man auch nochmal erwähnen. Also dadurch ist er überhaupt in die Rolle gekommen, dass er auch wieder mehr spielt. Und Max Eberl hat das eigentlich auch gesagt. Also ich meine, es ist wie ein Neuzugang fast. Also Gnabry galt ja wirklich über Jahre als Verkaufskandidat, auch wegen hohem Gehalt oder hohen Gehalts. Und jetzt ist er einfach wieder ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und Kompany hat gesagt, dass er immer schon, also dass er nie Zweifel hatte, dass er die Qualität immer gesehen hat. Aber wir vielleicht nicht immer. Und jetzt siehst du sie wieder, ne?
Blick aus Köln nach München. Gnabry, Teil einer Top-Offensive. Was ist deine Einschätzung? Warum ist er im Moment so gut beieinander?
Ja, sicherlich, weil da viel zusammenkommt, was ihr schon gesagt habt. Und weil, glaube ich, auch die Bayern ja so ein bisschen wieder Lust gefunden haben, wenn du siehst, wie sie da vorne spielen. Wenn ich mich noch erinnere, vor etwas längerer Zeit, da war das dann nicht so lustvoll. Ich finde jetzt, Thomas, müsst ihr leider gewarnt sein im DFB-Pokal. Da kommt ordentlich was auf euch zu, wenn die da vorne alle so fiedeln.
Ja, die Lust heißt natürlich Kompany. Der Trainer hat der Mannschaft wieder Freude vermittelt. Ähnlich wie es in Köln der Fall ist. Und wenn du Freude und Spaß hast, zum Training zu kommen oder zur Arbeit generell zu gehen, dann bringst du auch Leistung. Und bei Bayern München nimmt Kompany ja genauso alle Spieler mit. Das hat er gestern auch durch die 5 Einwechslungen gezeigt. Aber die Jungs haben Freude, die haben Spaß, miteinander zu zocken, miteinander zu kicken, miteinander zu feiern.
Zu feiern?
Ja, hat man doch gesehen bei der Deutschen Meisterschaft. So haben sie lange keine Deutsche Meisterschaft mehr gefeiert, weil sie ein Jahr vorher an Leverkusen verloren haben. Ja? Und dann ist eben die Zigarre und das Champagnerglas und morgens um 5 noch. Das gehört auch dazu, zum Teambuilding. Ja? Und die Mannschaft hat Spaß und da freut sich der Ersatzspieler genauso wie der Torschütze. Und das ist doch ein Zeichen, dass in der Mannschaft das Klima funktioniert.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wie groß sind eure Chancen im Pokal? Wir haben das schon angesprochen.
Ja, da sind wir natürlich Außenseiter. Ja, ja. Aber nochmal, das ist ein Pokalspiel. Wir haben schon andere Spiele gesehen. Die Bayern haben sich in Wiesbaden schwer getan. Natürlich haben wir da eine kleine Chance. Aber wir können unseren Fans versprechen, dass wir alles daran setzen werden, den Bayern es sehr, sehr schwer zu machen. Im Flutlicht, abends im Rhein-Energie-Stadion. Wird schon ein schönes Event.
Wie frei können Sie Ihre Entscheidungen treffen? Ich spiele jetzt indirekt auf die Causa Eberl und Hoeneß an.
Ja gut, ich habe die Entscheidungsgewalt im Sport und ich habe zwei Geschäftsführer, mit denen ich mich natürlich eng austausche. Und die Strukturen beim 1. FC Köln sind schon so gebaut, dass ab einer bestimmten Schwelle bei uns der gemeinsame Ausschuss eben mit einbezogen wird. Das ist aber nicht nur beim 1. FC Köln so, das ist in anderen Clubs auch so. Aber wir erarbeiten da viele Dinge im Team und die besprechen wir dann eng mit unserer Geschäftsführung und dann natürlich auch mit den zugehörigen Gremien.
Julian, ist das jetzt fürs Erste ausgestanden oder ist nach den Aussagen, die in den letzten Tagen und Wochen getätigt wurden, das Thema im Grunde immer wieder auf Wiedervorlage?
Schön ist, das kann man beim FC Bayern nie sagen, dass irgendwas ausgeschlossen ist oder abgehakt ist. Aber ernsthaft, ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder aufploppt. Weil du hast, um ein bisschen den Kontext herzustellen, du hast bei Bayern seit Jahren eine große Herausforderung oder kann man auch Problem nennen, diese Mehrstimmigkeit, die natürlich da ist, wenn du Uli Hoeneß, wenn du auch Karl-Heinz Rummenigge hast, auch wenn er im Hintergrund sozusagen offiziell dabei ist, einen Sportvorstand hast und einen Sportchef. Natürlich ist das eine Mehrstimmigkeit und nach außen hin stehst du immer vor der Herausforderung, wie sehr, wenn du jetzt Hoeneß bist, wie sehr schütze ich meine Leute, gerade mit öffentlichen Aussagen in den Medien, und wie sehr stärke ich sie. Wenn du sie zu wenig stärkst, heißt es, guck mal, er stärkt den Eberl gar nicht mehr, der ist bald weg. Wenn du ihn schützt, dann heißt es, ja, der Eberl hat jetzt schon nötig, dass er ihn schützt. Das ist die Situation. Wir Medien tragen dazu nicht unwesentlich bei, ist aber Fakt. Und das ist das Problem bei Bayern. Und Hoeneß hat es Empfindlichkeit genommen, ich glaube, oder gesagt, genannt. Eberl sei empfindlich genannt. Ich glaube, dass Eberl das wusste vorher, bevor er den Job hier angetreten ist. Aber wie es dann wirklich sich anfühlt, merkst du halt erst, wenn du den Job hier machst. Ich verstehe das Eberl-Bashing nicht vollends oder eigentlich gar nicht, weil ich finde, wenn du siehst, Michael Olise ist für mich einer der besten Einkäufe der vergangenen Jahre, für der gesamten Bundesliga. Ist ein wirklich Weltklasse-Spieler. Vertragsverlängerung könnte ich jetzt etlich aufzählen, Musiala und so weiter. Er hat das, und das hat er auf der PK vor dem HSV-Spiel auch nochmal gesagt, er hat seinen Job erfüllt. Er hat die Aufgaben, die an ihn gestellt wurden, nämlich einerseits einzukaufen, andererseits zu sparen.
Laie,
aber auch Spieler von der Payroll zu kriegen, die hat er erfüllt. Deswegen finde ich, ist er in der Öffentlichkeit fast zu kritisch gesehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wie muss Lothar denn derjenige gebaut sein, bei dem Uli Hoeneß öffentlich sozusagen Ruhe geben würde?
Ja, es ist schwierig. Ich glaube, Uli wird nie Ruhe geben. Er wird immer irgendwo was dazu sagen. Der Satz, der mich eigentlich am meisten irritiert hat, war, dass er, Uli Hoeneß, gesagt hat, Karl-Heinz Rummenigge und ich werden zurücktreten, wenn bei Bayern München alle Posten im Verein gut besetzt sind. Das heißt, er ist noch da, also sind nicht alle Posten so besetzt, wie er sich das vorstellt.
Das ist ein zulässiger Rückschluss.
Genau. Ja. Und so. Und deswegen wird Uli auch weiterhin, auch wenn es noch so gut läuft, er wird immer dabei sein beim FC Bayern. Er kann sich das Recht herausnehmen, er nimmt sich das auch heraus und keiner kann natürlich gegen ihn was sagen.
Wir müssen natürlich aber auch wirklich dankbar dafür sein, dass Hoeneß immer noch das sagt, was seine Meinung ist. Also in diesem Geschäft wird sehr, sehr viel gebrieft von außen, von Beratern und so weiter. Weißt, wissen wir, die mit Spielern und Funktionären zu tun haben. Und bei Hoeneß würde ich bei dieser Aktion zuletzt, bei seinen Aussagen im Doppelpass, würde ich wirklich sagen, das ist das, was er denkt. Das klingt vielleicht sehr scharf, aber er ist halt immer noch der Meinung, das muss man aushalten. Er hat ja auch mal den Satz so sinngemäß gesagt, wo Reibung ist, da entsteht auch Wärme.
Ja, man würde sich schon dafür interessieren. Ich jedenfalls, was würde Hoeneß sagen, wenn Eberl 1:1 so zurück antworten würde? Oder was würde Hoeneß sagen, wenn Lothar Matthäus auf dem Niveau nicht alle Tassen im Schrank antworten würde, was er nicht getan hat?
Ist natürlich eine hypothetische Frage, weil Hoeneß eine von seinem gesamten Lebenswerk, ohne zu übertreiben, natürlich eine ganz andere Rolle hat per se. Uli Hoeneß ist einfach Uli Hoeneß, Mr. FC Bayern. Alles er kann sich das auch rausnehmen. Und ich bin der Meinung, es tut dem Verein auch weiterhin gut. Ich glaube, er ist letztendlich ein Kontrollorgan. Und natürlich kann man über die Art der Formulierung und die Schärfe, weil es klingt natürlich sehr scharf, Eberl sei empfindlich. Aber ich glaube wirklich, dass alles, was er da sagt, dass er der Meinung ist, es hilft.
Das ist ein spannender Punkt, also Reibung, also so kann man das ja auch sehen. Man kann sagen, es wird Reibung erzeugt und die wiederum erzeugt Energie.
Ja, die Reibung hat es ja eigentlich schon immer gegeben beim FC Bayern, auch vor 20, 30 Jahren. Also bei Bayern sind immer die Fetzen geflogen. Es ist natürlich eine andere Medienlandschaft 2025 als 1995. Ja, das sind 20, 30 Jahre.
Da war auch schon was los, Lothar.
Da war Stichwort auch was,
FC Hollywood.
Ja, da war was los. Ja, aber trotzdem hat es den FC Bayern danach auch noch gegeben mit vielen großen Erfolgen.
Uli Hoeneß hat ja auch einmal gesagt, der FC Bayern darf alles werden, aber nie langweilig.
Ja,
ist ihm also das gelingt ihm auf alle Fälle. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, er spricht vor allen Dingen das aus, was sich ganz, ganz viele Fans des FC Bayern auch denken permanent. Und deswegen verliert er diesen Rückhalt grundsätzlich auch nicht. Ob das jetzt inhaltlich, fachlich richtig sein mag und allen passt, ist dahingestellt. Aber ich glaube, er spricht das einfach aus. Und deswegen wird er auch immer diesen Rückhalt haben, sage ich mal, in der Fanszene, oder?
Ja, also definitiv. Den Rückhalt zumindest bei vielen Bayern-Fans, den hat er. Und wie gesagt, vieles bei Eberl wird auch kritisch gesehen. Ich finde, wenn man die Fakten nimmt, wird es so kritisch gesehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, also Eberl hat ja ein klares Bekenntnis, nachdem es ja Gerüchte gab über möglichen Rücktritt oder wie auch immer, ganz klar ausgeräumt. Ist überhaupt nicht so. Volles Bekenntnis für seine Aufgabe mit Herzblut dabei. Dass die Aufgabe schwierig ist, das hat er erfahren in den letzten anderthalb Jahren jetzt rund. Am Ende wird es wie immer im Fußball. Wenn du in der Champions League das Finale erreichst, hat er viel richtig gemacht. Wenn du im Achtelfinale rausgehst, wird der Baum brennen. Es ist so.
Denken Sie darüber nach, wie das für jemand wie Eberl ist? Seid ihr im Austausch? Kennt ihr euch? Man kennt sich ja so als Kollegen.
Ja, wir kennen uns, aber wir sind nicht im Austausch. Natürlich schaue ich mir das aus der Ferne an. Aber ich muss sagen, so wie Max es macht, und das finde ich jetzt nicht nur beim FC Bayern so, ich finde, dass er ein sehr, sehr angenehmes Auftreten hat. Und natürlich ist es beim FC Bayern nicht einfach. Und gerade in der jetzigen Medienwelt, wir haben gerade darüber gesprochen, es ist jeden Tag irgendjemand, der berichtet und nicht nur einer und jeder hat eine Meinung dazu. Und da ist das sicherlich nicht so einfach, aber ich glaube, Max Eberl ist ein sehr schlauer Mensch und er wusste ganz genau, was er sich einlässt, wenn er einen Vertrag vom FC Bayern unterschreibt.
Ja, das ist halt so, wenn du bei einem der größten Clubs Europas angestellt bist, das ist definitiv so. Und selbstverständlich sorgt das, was Hoeneß sagt, immer auch für Futter bei den Medien. Also so ehrlich müssen wir schon alle miteinander auch sein.
Ja, das weiß er aber er macht es trotzdem. Also er weiß hoffentlich, was er macht und wieso er es macht.
Ja.
Wenn es dann für den FC Bayern was Positives ist, dann macht er vieles richtig.
Würdest du denn, weil du eben diesen Umkehrschluss gezogen hast, daraus ableiten, dass er Eberl nicht für die Idealbesetzung hält? Oder ist das zu weit gedacht?
Ich will jetzt da nicht über eine Einzelperson sprechen, aber das war ein Satz, den er gesagt hat. Was wieder dahinter steckt, da muss man Uli Hoeneß selbst fragen.
Das machst du nicht.
Bitte?
Das machst du nicht.
Nee, ich nicht.
Fällt es dir eigentlich manchmal schwer, ruhig zu bleiben? Wenn er
ja, ich weiß, dass im Endeffekt das natürlich medial ausgeschlachtet wird. Deswegen wäre ich auch immer froh, wenn dann irgendwann auch mal die Tür zugeht. Aber er macht es ja immer wieder mal auf. Mal dauert es 2 Monate, mal dauert es ein halbes Jahr, mal ein Jahr. Dann entschuldigt er sich mal bei mir mit dem Greenkeeper. Ja, vorher hat er sich eigentlich sehr schnell entschuldigt. Aber es bleibt halt hängen und es kommt dann immer irgendwo mal wieder zum Vorschein. Und man muss ihn so nehmen, wie er ist. Ich habe null gegen ihn. Ich weiß, was er für den FC Bayern getan hat, aber ab und zu geht er eben meiner Meinung nach zu weit. Und deswegen interessiert es mich eigentlich gar nicht mehr, was er vor allem persönlich gegenüber mich sagt.
Hast du dich umgekehrt mal bei ihm entschuldigen müssen? Gab es mal so etwas?
Ich habe eigentlich, Uli Hoeneß, ich habe diesen Weg bin ich nicht mitgegangen, wo er jetzt wieder vor 3-4 Wochen mit diesen Tassen im Schrank erzählt hat. Weil in dem Fall lasse ich mich auf dieses Niveau nicht herunterziehen, sondern ich persönlich schätze, was er für den FC Bayern, für den deutschen Fußball gemacht hat. Und das ist für mich das Wichtigste. Andererseits, wenn er mich beleidigt, dann kann er das auch weiterhin tun, aber ich werde nicht reagieren.
Kurz sportlich, Chelsea. Anderes Kaliber, ohne jetzt zu grinsen, als der HSV. Ganz anderes Kaliber, Clubweltmeister. Ist das die erste echte Standortbestimmung, fällt mir jetzt kein besserer Begriff ein, für die Bayern?
Natürlich will Bayern München in der Champions League weiterkommen wie im letzten Jahr. Da waren sie im Viertelfinale gegen Inter Mailand ausgeschieden, viele Verletzte gehabt. Ist natürlich auch dann immer so ein bisschen für einen Erfolg verantwortlich. Welches Personal steht mir zur Verfügung? Aber natürlich ist Chelsea eigentlich so jetzt auch eine Mannschaft, die ja nicht nur die Club-WM gewonnen hat, sondern eben auch in der zweiten Hälfte der Premier League noch sich da vorne reingemischt hat, ordentlichen Start gehabt, auch wenn sie gestern nur 2-2 gespielt haben. Aber das ist eine Mannschaft, die das hat, was Bayern München fordern könnte. Aber da müssen sich auch zeigen, sowohl der FC Bayern als auch Chelsea, ganz sicher auch Mannschaften, die sehr weit kommen können, beide in der Champions League.
Ja, ich finde, man weiß noch nicht, wo Bayern steht. Also gestern der erwartet hohe Sieg gegen Leipzig, unerwartet hoch, weil Leipzig auch wirklich schwach aufgetreten ist. In Wiesbaden wurde eben erwähnt, große Schwierigkeiten gehabt. Augsburg geschlagen, also alles okay, aber dieser große internationale Gegner war natürlich noch gar nicht da. Deswegen glaube ich, ist Mittwoch schon ein Grabmesser.
Ja, sie haben eigentlich auch in Wiesbaden und gegen Augsburg 70 Minuten dominant gespielt. 3-0 vorne gelegen, 2-0 vorne gelegen, eigentlich höher vorne liegen hätten müssen. Gegen VfB Stuttgart noch der Franz-Beckenbauer Cup, wo man ja auch dominant gespielt hat. Und ich glaube schon, dass Bayern in einer guten Verfassung ist, so früh in der Saison. Vor allem, wenn man daran denkt, dass sie nur 3 Wochen Vorbereitung hat.
So, und Borussia Dortmund auch in guter Verfassung. Nicht unbedingt glanzvoll, aber sehr, sehr effizient. Und da gibt es dann schon den ersten Spieler, Maximilian Bayer, der davon träumt, Borussia Dortmund könne deutscher Meister werden. Das fand der Trainer nur mittellustig. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Dortmund. Die haben gestern souverän 2-0 in Heidenheim gewonnen, und von der Euphorie des Sieges getragen gab es dann diese Aussagen.
Unser Ziel ist, wir wollen Meister werden, wir wollen oben mitspielen über die ganze Saison, und da musst du halt auch 3 Punkte holen, und das haben wir heute gemacht.
Hat er das gesagt? Naja, ich weiß nicht, ob er nicht irgendwas getrunken hat in der Halbzeitpause, was ihm nicht ganz steht. Wir waren 25 Punkte hinter Bayern, 13 Punkte hinter Leverkusen. Wir müssen den Ball flach halten, wir wollen hart arbeiten, fleißig sein, und wir wollen schnell in die Champions-League-Ränge kommen.
Also ich muss jetzt einfach mal sagen, eine Aussage besser als die andere. Ich mag ehrgeizige Aussagen von Spielern. Er will Meister werden, soll er sagen, wir wollen unter die ersten 4. Ja, kann er und so. Ich finde es gut. Und ich fand es von Kovac herrlich aufgenommen. Wie fandest du es?
Ja, jetzt wo ich es auch nochmal gesehen habe, war es ja mit 2 Augenzwinkern. Frag mich, ob Kwasniok das auch so eingefangen hätte in Köln oder ob man es dann laufen lässt. Aber wenn ein junger Spieler sagt, wir wollen einen Titel gewinnen, vor allem ja noch bei Borussia Dortmund, das ist jetzt ja nun mal nicht ein Aufsteiger, dann kann man das auch mal so laufen lassen.
Also jetzt mal angenommen, Marius Bülter würde also jetzt im Überschwang in 3 Wochen sagen, wir wollen Meister werden. Wie würden Sie dann reagieren?
Wahrscheinlich so ähnlich wie Niko Kovac.
Hat er clever gemacht, ne?
Ja. Genau. Ja, aber die Situation ist ja das. Dortmund hat erstens mal, spielen die schon seit Jahren in der Bundesliga.
Und vor allem mit
Niko Kovac, ich will jetzt nicht sagen die ganzen Spiele, die er gecoacht hat, aber die letzten 8 in der letzten Runde, die jetzigen 3, das waren dann 11 Spiele, hat Niko Kovac 29 Punkte geholt. Das habe ich jetzt gerade mal so auf die Schnelle nachgerechnet. Also eigentlich Punkte mehr wie Bayern München, wo Niko Kovac sagt, ja, letztes Jahr waren es 25 weniger. Das war aber mehr der Vorrunde zuzuschreiben, wie in der Zeit, wo er Trainer war. Und natürlich als junger Spieler, als Borussia Dortmund, wo ich sage, Champions League muss sowieso mein Ziel sein, unter die ersten 4 zu kommen, dann darf ich doch auch das Ziel und den Wunsch haben, deutscher Meister zu werden.
Ja,
Ich sehe es auch so. Ich mag auch Spieler, die wirklich sich das trauen, weil es droht ja eh eine langweilige Saison. Also ich sehe Bayern sehr, sehr favorisiert. Dann finde ich das schön, wenn ein Spieler das sagt. Andererseits bei Kovac ist wahrscheinlich der Punkt, er weiß genau, so eine Aussage kann dich die Saison über verfolgen. Und dann heißt es, ja, guck mal, wollen Bayernjäger sein, liefern aber nicht ab. Er hat ja gestern auch gesagt, ich bin lange im Geschäft. Ist er natürlich im Vergleich zu Bayern auch viel, viel länger. Und deswegen ist das so die, ja,
aber
die auch das Trainersicht.
Kann,
dann,
aber auch das kann ja passieren dann. Niko Kovac kennt ja beide Seiten. Es kann schnell nach unten gehen, aber auch nach oben. Wie sie gegen Bayern München mit Eintracht Frankfurt den Pokalsieg gehabt hat, waren sie auch Außenseiter und sind mit dem Pokal nach Frankfurt.
Aber dadurch lässt er sich dann alle Türen offen. Also das ist so gesehen auch clever. Und Julia, wie euphorisch sind die BVB-Fans?
Ja, es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Aber um diese Titelansage von Maxi Bayer einmal einzuordnen. Es gibt einige Zahlen, mit denen sich die Dortmunder schmücken dürfen. Denn sie sind jetzt seit 11 Bundesligaspielen in Folge unbesiegt. Dabei hat natürlich Serhou Guirassy Riesenanteil, hat jetzt in 8 Bundesligaspielen in Folge getroffen. Und seit dem 27. Spieltag der Vorsaison holte nach den Bayern kein anderer Verein so viele Punkte wie der BVB. Das hat uns natürlich auch noch mal zu dem Schluss gebracht, sie zu Hause mit einzubauen, mit ihrer Meinung und vor allem eben die Dortmund-Fans. Wir haben gefragt, hat denn der BVB das Zeug für die Meisterschaft? Und die Mehrheit, und das sind ganze 77%, sagt nein. Nur 23% trauen dem BVB den Meistertitel zu. Es gibt viele belächelnde Kommentare in Richtung Maxi Bayer, was die Titelansage betrifft. Übrigens passend zur aktuellen Auswärtstrikot-Debatte dieser Kommentar hier. Sie sind schon Meister des schlimmsten Trikots. Aber wenn man diese Meinungen hier einmal durchswipt, schließen sich viele ihm hier an. Benjamin Michael, täglich grüßt das Murmeltier, jedes Jahr die große Meisteransage, aber am Ende springt nichts raus. Sie sollten sich erstmal auf die Basics konzentrieren und den Ball flach halten.
Gut, also die Trikot-Diskussion lassen wir außen vor, da steige ich jetzt nicht drauf ein. Da kann man sich böse vertun oder verhauen. Es ist Geschmackssache. Also
so, sehr diplomatisch.
So, also ja. Diplomatischer kann ich es jetzt nicht formulieren. Guirassy war ihr Mitspieler in Köln. War damals schon, in Köln war ja jetzt nicht so seine allerbeste Zeit, wenn ich es jetzt mal so aus der Erinnerung grob skizziere. War dennoch erkennbar, wie viel Potenzial in ihm steckt?
Ja, Jörg Schmadtke hat ihn damals verpflichtet aus Frankreich. Also ich muss sagen, man hat damals schon gesehen, dass er ein riesiges Potenzial hat. Er kam in einer extrem schwierigen Zeit. Wir haben in dem Jahr Europa League gespielt, hat er sehr gute Leistungen gezeigt. In der Bundesliga hat er sich ein bisschen schwer getan. Und wir sind in dem Jahr auch, sag mal, sang- und klanglos abgestiegen in Köln. Aber wir haben damals schon gewusst, also wenn wir uns in der Physiotherapie über den Jungen unterhalten haben, so mit anderen Mitspielern haben wir gesagt, irgendwann wird der Tag kommen, da sitzen wir Mittwoch mit der Chipstüte auf der Couch und dann wird er spielen, weil er bringt einfach alles mit und er ist ein richtig guter Junge. Er war damals auch vielleicht ein bisschen zu jung auch für so ein Umfeld, wie der FC damals war, auch mit der Kritik, die dann von außen kam. Gibt's ja so einen Fehlschuss von ihm gegen Werder Bremen, wo er irgendwie aus 30 Zentimeter gefühlt den Ball am Tor vorbeischießt, aber trotzdem hat man damals schon gemerkt, dass einfach ein Charakter war, extrem lernwillig, richtig guter Typ und für mich freut mich für ihn extrem, dass er jetzt da auch die Wertschätzung bekommt.
Ja, im Grunde ähnlichen Wert wie Kane für die Bayern.
Absolut, ja. Und ist eigentlich für mich auch der Spieler, der Harry Kane am meisten gefährden kann, die Torjägerkanone ein drittes Mal in Folge zu gewinnen.
Also Borussia Dortmund ist auf dem Weg und Bayer Leverkusen findet nach dem Trainerwechsel, dem sehr, sehr frühen Trainerwechsel, in die Spur. Markus Gaub jedenfalls gibt der Sieg am Freitag gegen Eintracht Frankfurt Hoffnung.
3:1 am Ende mit 9 Mann. Was für ein Debüt von Kasper Hjulmand. Leverkusen schlägt Frankfurt. Den Auftakt in der 10. Minute. Grimaldos Freistoß an den Pfosten von Zetteras Rücken zum 1:0 ins Tor. 3. Minute der Nachspielzeit. Teller von Koch gefoult. Aitekin zeigt auf den Punkt. Und Patrick Schick verwandelt den Elfmeter zum 2:0. Pausenstand. Leverkusen in der ersten Hälfte dominant und dann die Eintracht in der 7. Minute nach wieder Anpfiff, Ecke Doğan und dann Can Uzun abgefälscht vom Bade zum 2:1. 59. Andrich sieht nach dem Foul an Doğan, gelb-rot. Und in der 2. Minute der Nachspielzeit Ezequiel Fernandes ebenfalls gelb-rot. Leverkusen also nur noch zu 9. 8. Minute der Nachspielzeit Alejandro Grimaldo, Freistoß, Doppelpack. 3:1. Der Trainereffekt wirkt in Leverkusen.
Jim, wenn man über den 1. FC Köln berichtet, ist man gar nicht so weit weg, jedenfalls räumlich von Bayer Leverkusen, auch wenn die Fans natürlich oder die Clubs eine große Rivalität haben. Wird Bayer Leverkusen dauerhaft mit dem neuen Coach in die Spur finden? Dort hat ja auch ein großer Umbruch stattgefunden.
Ja, schwierige Frage nach einem Spiel, ne? Aber
was ist deine Prognose?
Da ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zurechtgerückt worden. Das mit Erik ten Hag hat ja scheinbar dann wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und mit diesem Kader, der ja auch extrem rundum erneuert wurde, muss man sagen, da ist ja auch kein Stein auf dem anderen geblieben. Sieht es jetzt schon so aus, als ob diese Mannschaft wieder so ein bisschen zu sich findet. Und dass da natürlich einfach auch ein wahnsinniger Haufen individuelle Klasse dann vorhanden ist, glaube ich, gar keine Frage, wenn man sich sieht, wie Grimaldo da die Freistöße reinmacht. Also ja, gute Nacht. Da brauchen sie eigentlich pro Spiel ja dann nur ein paar Freistöße. Aber da sieht man eben, was da ist. Und da sind ja da auch ein paar junge Neuzugänge, die noch gar nicht so vielleicht zur Entfaltung gekommen sind, wo da noch wahnsinnig viel Potenzial ist. Also ich würde mal sagen, die sind auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg.
Welche Chance hast du als Torhüter, dich auf so einen Freistoßschützen, der in letzter Sekunde die Schussbahn verändern kann, vorzubereiten?
Ja, das ist schon brutal schwierig. Also das ist schon außergewöhnlich und das ist ja bei ihm auch kein Zufall, sondern sieht man ja einfach. Ich meine, Maxi Arnold ist ja auch ähnlich. Ich glaube, nicht ganz so eine Qualität, aber das haben wir ja gestern auch erlebt. Also wenn du einen Freistoßschützen hast, der dann auch so Spiele drehen kann. Wir haben das Spiel abends im Hotel gesehen, Freitagabend. Man muss schon sagen, dass die erste Standardsituation schon auch der Dosenöffner in diesem Spiel für Bayer Leverkusen war. Ne? Weil wenn du dann einen neuen Trainer hast, ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit in den ersten Spielen da. Und wenn du dann so in Führung gehst, das hat ihnen dann schon auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit gegeben.
Julmann war jetzt nicht der Name, auf den man sofort gekommen wäre. Natürlich wurde dann spekuliert, aber ein Trainer, der in Mainz gescheitert ist, passt. Warum zu Bayer Leverkusen passen?
Würde ich gar nicht an der Station vorher festmachen, sondern am Charakter und an der Philosophie, die ein Trainer mitbringt und die Autorität.
Ja, dann auch dänischer Nationaltrainer.
Genau, das muss man ja auch noch dazu sagen. Und wie führe ich eine Mannschaft? Ne? Das wäre mir jetzt als wäre ich ein Verantwortlicher eines Vereins, bin ich zum Glück nicht, dann wäre mir das viel, viel, viel wichtiger. Und die Situation war ja sehr speziell, dass du dich so früh von einem Trainer trennst. Und dieser Schuss muss natürlich sitzen, müssen wir uns nichts vormachen. Aber scheint ja, also alles, was man hört, scheinen sie ja voll überzeugt von ihm zu sein. Und wenn man der Meinung ist, es passt jetzt, dann ist es die richtige Wahl.
Ja, er steht natürlich für Ballbesitz. Das hat in Mainz damals nicht funktioniert. Bayer Leverkusen ist eine Mannschaft, die aufgrund der Klasse der Spieler, aufgrund der Philosophie des Vereins das möchte.
Die aber erstmal zusammenfinden muss, die Mannschaft. Es sind eben, wie wir schon gehört haben, sehr viele Neuzugänge da. Ich würde sagen, in der Vorrunde einfach den Abstand nach oben nicht so groß werden lassen. Und in der Rückrunde wird die Mannschaft von hinten so ein bisschen das Feld aufrollen. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass da jede Woche jetzt 3 Punkte und immer aus Standardsituationen die Tore fallen. Irgendwann wird der Grimaldo auch mal nur den Pfosten treffen. Oder der Torhüter hält ihn mal. Das gibt es nämlich auch. Und von dieser Seite her glaube ich, das ist noch nicht ein langer Weg ist, aber ein Weg, den er erst gehen muss, um dann eben auch seine Gedanken, seine Spielphilosophie auf die Mannschaft, vor allem auf die vielen neuen Spieler, die ja auch noch nie vorher in der Bundesliga gespielt haben, zu übertragen.
Wir haben jetzt so das Ergebnis des laufenden Spiels gehört. Das aktuell steht es gegen deinen Liebling oder früher Herzensverein,
Borussia Mönchengladbach, kann man schon sagen, ja.
0-4 gegen Werder Bremen, überrascht dich das?
Ja, das überrascht mich, ja. Weil Bremen ja auch jetzt nicht unbedingt den Saisonstart hingelegt hat. Ja, wichtige Spieler fehlen, Torhüter ist noch kurz vor Schluss gegangen, vor Saisonstart gegangen zu Eintracht Frankfurt etc. Dann Weiser hat sich schwer verletzt und Abgänge hatte man gehabt. Also, dass dann man gegen Werder Bremen zu Hause 0-4 zurückliegt, das ist natürlich eine große Überraschung und es wird auch Trainerdiskussionen in Mönchengladbach geben.
Ja, bisher hat man ja an Seoane immer festgehalten. Könnte ein solches Ergebnis, dieses 0-4, die Dinge ins Wanken bringen?
Ja, festgehalten. Es ist das eine oder andere Mal schon diskutiert worden, weil man auch in den letzten 2 Jahren nicht unbedingt super zufrieden war mit den Saisonergebnissen. Vor allem auch mit dem letzten 10 Spielen in der Saison 24/25, wo man ja eigentlich Europa League so vor Augen gehabt hat und dann trotzdem wieder weit weg war. Und deswegen wird es da ganz sicher, wenn es nicht nach dem heutigen Spiel, aber wenn die nächsten Wochen nicht laufen, dann wackelt der Stuhl vom Trainer.
Ist er der richtige Mann?
Das muss er in den nächsten Wochen beweisen.
Die rheinischen Clubs sind Clubs, auf die du schaust. Das ist jetzt schon ein Brett, ne? Also 0-4 gegen Werder Bremen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil sich das ja so ein bisschen abgezeichnet hat seit einiger Zeit. Also wenn man bedenkt, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, nicht so lange wie zu deinen Zeiten, aber also, ich meine, zu Eberls Zeiten war das ja ein Verein, der irgendwie international spielte. Jetzt nicht mehr, Stück für Stück irgendwie immer Schrittchen weiter nach unten, ist dann schon hart. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Gerardo Seoane hat vielleicht auch nicht den allergrößten Kredit. In Leverkusen war er auch schon, ist er dann nach einer Zeit ersetzt worden.
Das ist bei den Fans auch immer, also nie ganz unumstritten nach meinem Eindruck jetzt aus der Ferne.
Das würde ich teilen, ja. Und von daher ist es vielleicht dann, ja, muss ich zeigen. Ja.
Droht Borussia Mönchengladbach Abstiegskampf?
Wenn es so weitergeht, ja. Also muss man ja sagen, es kann dann schnell so eine negative Eigendynamik annehmen, wenn du so einen Fehlstart hinlegst. 0-4 ist jetzt für mich auch wirklich überraschend deutlich und hoch. Und die Diskussion, wie Lothar sagt, wenn die jetzt auch noch kommt, es wird nicht ruhiger. Also ja, im schlechtesten Fall droht Abstiegskampf, klar.
Ja, ich habe vor der Saison schon gesagt, Gladbach wird ein schwieriges Jahr haben. Und jetzt fehlt natürlich auch Kleindienst, der dieses Mentalitätsmonster ist. Wie Selke vielleicht für den HSV letzte Saison, ist Kleindienst für Borussia Mönchengladbach nicht nur als Torjäger wichtig, sondern eben auch von seiner Persönlichkeit, wenn er auf dem Platz steht. Und jetzt zurzeit steht er nicht auf dem Platz. Die können alle Fußball spielen. Aber in der jetzigen Situation brauchst du welche, die vorangehen, die Gas geben, die im Endeffekt auch mal, sagen wir mal, dazwischenhauen, die einfach mal auch die Mannschaft mitnehmen. Und das sehe ich bei Borussia Mönchengladbach außer Rocco Reitz eigentlich keinen. Und er ist mit 22 Jahren auch noch ein junger Spieler. Also Mönchengladbach wird Schwierigkeiten haben in dieser Saison.
Ja, Britta, wir haben schon das ein oder andere Wort jetzt über Borussia Mönchengladbach verloren, einfach weil das Ergebnis uns hier regelrecht von den Sesseln
uns auch
gehauen hat. Ne?
Ja, wir gucken ja gleich drauf in den Highlights XXL, zeigen da dann nochmal die Tore. Schwer zu erklären. Also Borussia kämpft tatsächlich. Ihr habt auch über Seoane gesprochen. Vertrag läuft ja aus. Also man hadert ja damit, ihn zu verlängern und ihm eigentlich damit auch den Rücken zu stärken. Sieht jetzt nicht so danach aus, als würde man so ganz lange mit ihm planen. Und
ja, also sportlicher Sicht. Ja, viel und spannender Stoff. Ne? Also wie das dazu gekommen ist und was das auch bedeutet. Also auch die Reaktion nach dem Spiel 0-4. Zum jetzigen Zeitpunkt, das klingt schon echt heftig. Der 1. FC Köln hat wen vor der Brust? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ihr fahrt nach Leipzig. Ne?
Topspiel, Samstag.
Genau, Topspiel. Stimmt, Topspiel. Lothar ist da.
Wir dabei.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich bin beim HSV gegen Heidenheim.
Ist ja, auch das ein Spiel, ist auch ein Topspiel.
Auch und bei apropos Leipzig, Pete Gulaschi wird auch ein Torhüter. Wird, so wie Thomas Kessler früher, wird am kommenden Sonntag bei uns bei SK90 zu Gast sein. Hat heute, hat uns die Zusage erreicht, freuen wir uns sehr drauf und begrüßen ihn in der kommenden Woche. Du verarztest ihn dann noch beim Topspiel am kommenden Samstag.
Ich bereite ihn vor.
Sehr gut, bereitest ihn vor. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Runde und verweise auf die XXL Highlights Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen mit Britta. Viel Spaß dabei, tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.